Willkommen zurück, hä?
Hi, Jöran.
Lange nicht gesehen. Aber übrigens, da muss man dazu sagen, es ist jetzt 23.18 Uhr. Ich würde sagen, das ist jetzt mal wirklich, das ist jetzt mal Late-Night-Show im wahrsten Sinne des Wortes. Also hier, sehr spät. Kinder schlafen und jetzt geht's ab.
Das ist der Spirit.
Ja. Naja, und wir haben es beim letzten Mal schon mal so gemacht, dass die erste Frage natürlich ist, wie viele Zähne hast du seit dem letzten Mal oder heute, gestern? Ja, halt, heute ist Samstag, gestern.
Tatsächlich war die Woche echt spannend, weil ich habe in letzter Zeit relativ viele externe Resorptionen. Also ich sag mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist schon auffällig, dass relativ viele externe Resorptionen gerade bei mir in der Praxis auftauchen. Und es war sogar so, dass ich die Woche eine hatte, die ist sogar, hat sich im Molaren unter der Pulperkammer weiter fortgezogen. Denn es gibt ja da eine bestimmte Schicht, die quasi den Pulperkammer vor der externen Resorption schützt. Und da gibt es auch eine coole Abkürzung von, die ich in dem externen Resorption-Webinar mit WIT kennengelernt habe. Hm. Hast du das mitbekommen mit der Webinarreihe?
Ich wollte gerade sagen, ja, da war doch was, Georg. Erzähl doch mal.
Ja. Nee, im Prinzip, mich hat es ein bisschen gestört, dass ich nicht so richtig weiß, dass, oder andersrum, mich hat es ein bisschen gestört, bei externen Resorptionen, es hat sich ein bisschen dieser Vibe eingemacht. Eigentlich braucht man da gar nichts drüber zu wissen. Entweder behandelt man es oder behandelt es nicht, spielt nicht so eine Rolle. Im schlimmsten Fall fällt der Zahn raus wie ein Milchzahn, so nach dem Motto. Mhm. Aber so einfach ist es gar nicht. Denn gerade wenn die im frühen Stadium sind, macht es ja Sinn, daran zu gehen. Und ich wollte einfach mehr wissen über das ganze Thema. Und in den Lehrbüchern steht da tatsächlich nicht so viel drin. Und deshalb habe ich quasi über Social Media so ein bisschen gesucht, wer macht das, wer kennt sich aus. Und dann wurden mir am Ende 4 verschiedene Zahnärzte vorgeschlagen, die ich dann alle eingeladen habe. Und dann hatte ich dann am Anfang ein bisschen Schiss, dass nicht genügend Teilnehmer für dieses Nischenthema zusammenkommen, aber sind genügend zusammengekommen, sodass ich die Referenten auch bezahlen kann. Ja. Ich war lustigerweise, ich war gestern bei, das ist eine schöne Geschichte für dich, ich war gestern in Pankow in einer großen Zahnarztpraxis, in der du auch mal gearbeitet hast und
ach, wirklich?
Der, so, okay. Der ärztliche, da war ITI Study Club, das Thema war ganz interessant. Und da habe ich tatsächlich mit dem ärztlichen Leiter Guido gesprochen.
Mega, ja. Mega,
und der ist ja totaler Fan von dir. Und
hey, Dito, das beruht auf gegenseitige Liebe. Also Grüße raus.
Und der meinte auch so, ja, externe Resorption ist doch voll das Ding und wollte dann gleich hier mitmachen irgendwie. Ach, cool. Da. Und hat mich auch tatsächlich auch gleich gefragt, über wen läuft das Webinar? Und ich so, na, über mich.
Ach geil.
Da gibt es jetzt keine Organisation dazwischen, weißt du. Natürlich hätte man jetzt irgendwie jemanden fragen können, machst du da mit? Aber ehrlich gesagt, heutzutage ist es doch relativ chillig. Du hast einfach eine Idee, probierst die umzusetzen, schaust, dass das alles irgendwie passt. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger, als wenn du irgendwie das DGT-Büro im Background hast, das dir hilft. Aber ist eine coole Sache und das erste Webinar war echt spannend. Wiet hat das, ist ja Tscheche, hat es auf Deutsch gemacht.
Oh,
und ich habe da viel mitgenommen. Nächstes Mal ist ja Matthias Wittbiller drin. Dann kommt ein Radoslav Sika, auch aus Tschechien, der sogar einen ganzen Workshop anbietet zu dem Thema, einen Tagesworkshop zum Thema Resorption, also nicht nur externe, wow, sondern alle. Ja. Und dann haben wir noch eine Atina, ich spreche ihren Nachnamen einfach nicht aus. ist eine Griechin, die lange in Niederlande gearbeitet hat und dort auch fast eine spezialisierte Praxis auf externe Resorption hatte. Also da haben dann in den Niederlanden die Leute das immer zu ihr rübergeschickt. Sie hat auch ein PhD in dem Thema gemacht und ich bin echt gespannt auf die nächsten Webinare. Und es gibt natürlich Fortbildungspunkte dafür. Und
ja, aber wie ist das? Da können sich da alle noch anmelden. Und was sind die, kannst du noch ein paar Hardfacts für alle, die jetzt vielleicht davon noch nicht, warum auch immer, mitbekommen haben?
Ja, tatsächlich ist ein paar Hardfacts. Es gibt einfach 4 Webinare, die wer nicht live teilnehmen kann und kann schlechter Fragen stellen, aber die werden aufgezeichnet und die sind dann quasi über eine Art nicht gelisteten YouTube-Link verfügbar. Und kann man denn da nochmal nachträglich reinschauen und sich das angucken? Und es ist echt, ich habe das so kalkuliert, dass es einfach 25 Euro pro Webinar kostet, also in total 100 Euro plus Mehrwertsteuer. Und dann hat man die 4. Also sehr, sehr fair. Und ich bin auch froh, dass sich genügend Leute gemeldet haben, sodass ich eigentlich schon fast Ideen habe, was ich als nächstes mache in dem Bereich.
Sorry, nur zum Verständnis, warum ich lache, weil du gerade so hoch und runter fährst wegen deiner neuen Kamera. Das ist nicht, wegen wie man so gesagt hast, sorry, nicht, dass das jetzt hier missverstanden wird, aber
ja. Aber tatsächlich, Jöran, habe ich da auch schon ein paar andere Ideen, was man noch machen könnte. Lustigerweise, ich habe so überlegt, ob man so ein Silberlocken-Webinar macht.
Sodass ich da kann nichts mehr von der Wahl, bitte, bitte nicht. Ich kann nicht mehr, bitte, bitte nicht.
In Berlin war das entspannt. Nee, aber, ja. Aber sag mal so, also alte Endo-Guys, die einfach erzählen, ja.
Ja, da würden mir ein paar einfallen. Da würden mir ein paar einfallen und ja, geil eigentlich.
Also ich würde da tatsächlich ein paar auch im deutschsprachigen Raum nehmen. Also meine erste Wahl wäre tatsächlich Winfried Zeppenfeld. Und ich habe ihn schon soweit. Ja. Okay. Er weiß bloß noch nicht von seinem Glück, wann es stattfindet.
Ja, sehr gut.
Denn bei den anderen muss man mal schauen, wen wir da... Oh, ich würde super gerne Marguerite haben.
Ja?
Ich finde sie ja sehr cool. Müssen wir mal rausfinden, was sie eigentlich kohlemäßig haben will.
Ah, das. Wahrscheinlich sehr, sehr viel. Vielleicht werden die 25 Euro dann eher 50 oder 100.
Ja. Na, vielleicht, aber vielleicht lassen wir es einfach im deutschsprachigen Raum. Da gibt es ja genügend Silberlocken.
Ja, das stimmt. Sehr schön.
Aber das ist so die Idee. Dann habe ich auch überlegt, ob ich einfach mal was mache über große apikale Aufhellung. Einfach mal ein paar Leute finden, die wirklich sagen, wie es ihr Vorgehen. Ich weiß nicht, also ich ändere da eigentlich speziell nichts an meinem Protokoll groß. Und manchmal denke ich mir, kann man dann noch was optimieren oder nicht? Denn effektiv ist es ja so, man weiß ja vorher nicht, ob es da vielleicht doch schon in der Länge der Zeit, in der sich die große Aufhellung gebildet, ein extraradikulärer Biofilm gebildet hat, sodass man dann vielleicht doch chirurgisch rangehen muss. Das weiß man bloß vorher nicht. Man muss erstmal die Endo machen und das kann funktionieren. Aber wenn man das jetzt irgendwie dann relativ früh zum Chirurgen schickt, sagt er gleich, nee, raus. Und ich bin noch nicht so weit, dass ich selber Apical Surgery mache, aber das ist tatsächlich mein nächstes Ziel.
Kann ich verstehen. Das Ding ist, das will ich ja seit Jahren schon mehr machen. Und also, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, dass du dann irgendwie, dann verfolgst du die Fälle nach. Nee, hat mir das nicht beim letzten, nee, an. Boah, dass ich die Geschichte erzähle, aber ich habe so eine Patientin total lieb, wäre der perfekte Fall, oberer Fünfer. Und bei der hatte ich auch so eine Geschichte, da war jetzt zum vier Jahres Recall oder so war die da. Und da habe ich nach einem halben Jahr gedacht, boah, da gehe ich glaube ich nochmal ran. Aber ich war ein bisschen unsicher, habe gedacht, nee, komm, wir gucken nochmal ein halbes Jahr. Und dann wurde es halt besser. Da war ich aber schon so voll into it, habe so gedacht, okay, weißt du, da war ich glaube ich auch gerade das zweite Mal bei Tom Schloss. Da habe ich gedacht, so jetzt geht's aber ab. Jetzt mache ich das. Und dann war es nichts. Naja.
Nee, tatsächlich, ich habe zum Beispiel auch in Bayreuth auch so einen riesen hoffnungslosen Fall gehabt, wo eigentlich hier Martin meinte, das zieht ihn doch einfach, aber da war halt eine super schlechte Endo drin und es ist echt so krass gut ausgeheilt, das war bombig, wo ich mir denke so, boah, das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, auch so schnell. Also weißt du, dieser Host-Faktor ist irgendwie schon
da, ja,
krass. Also
ja, absolut.
Ja, aber beziehungsweise Tom Schloss habe ich ja den Workshop bei der DGT-Frühjahrstagung gebucht.
Mhm. Ja, wird gut sein. Also der Tom macht das super, finde ich. Also das Einzige, was ist, du siehst ja deine ganzen Fälle. Ich meine, und das ist natürlich, die sind ja super geil. Aber manchmal ist ja natürlich auch, wenn du an einem Startpunkt bist, wo du eher noch nicht so viel machst, das kannst du ein bisschen einschüchtern drücken, wenn du die ganzen geilen Sachen siehst und dir denkst so, gucken wir mal, ob das bei mir so aussieht dann. Aber
ja, aber ich meine, ich habe ja schon die ganze Chose mit Pen Endo durch, habe vor Jahren mal einen Microsurgery-Workshop von Frank Setzner gehabt. Ich habe es bloß die letzten 5 Jahre tatsächlich nicht angewendet. Mhm. Und für die Gründung der Praxis habe ich gesagt, ey, wozu irgendwie 3.000 bis 5.000 Euro für irgendwelche Instrumente ausgeben, wo du nicht weißt, ob du das irgendwie reinbekommst.
Ja, schon klar. Ja.
Ja, allein so eine scheiß Skalpellklinge kann ja richtig viel Geld kosten.
Ja, generell die ganzen Instrumente, das stimmt schon. Also, ja, absolut. Aber nochmal zu dem anderen Thema. Also, das haben wahrscheinlich schon viele geschrieben, aber finde ich sehr geil, dass du überhaupt die Idee hattest, das zu machen. Und dass das so gut läuft, finde ich mega. Und der Preis ist wirklich ein Witz. Also, kannst du theoretisch aus meiner Perspektive, kannst du auch.
Ja, ich sag mal so, jetzt verdiene ich tatsächlich sogar ein paar Euro dran, was ein netter Nebeneffekt ist. Aber ich hatte auch eigentlich erst vor, sowas zu machen mit einem irgendwie irgendein Partner, der da irgendwie das ganze Booking für mich abnimmt. Mhm. Aber tatsächlich ist das super ätzend, mit dritten Third-Party-Member dazwischen zu haben. Denn die wollen dann immer irgendwelchen Bullshit. Na, wir brauchen erstmal das, was die Zielgruppe, wie viele Leute erwartest du? Ich weiß es nicht.
Naja, und die wollen natürlich auch knallhart auf ihre Marge kommen, ne?
Ja klar, ich hätte jetzt einfach gesagt, ihr kriegt 10-20%, who cares? Ja, es gibt auch leider nicht so einen relativen Easy-Peasy-Service, worüber das Billing laufen kann und dann alles automatisch läuft. Denn es ist immer so mit der krassen Coaching-Plattform verbunden, die dich dann auch irgendwie 50 Euro im Monat kostet, alleine schon. Okay, ja. Ja, wo ich mir denke, so, nee.
Na gut, das macht dann nur wirklich Sinn, wenn du wirklich dann sagst, okay, du machst das so regelmäßig, sage ich jetzt mal, dass es sich dann irgendwie halt rentiert, dass du dieses Portal dann nutzt, ne? Das kannst du natürlich schon
überlegen. Ja, die 15 Dollar pro Monat Zoom kriegt man noch so hin.
Ja, nee, ich meine wegen Billing und so meinte ich, das wäre natürlich
ganz cool. Das Billing-Ding, also das Rechnungsschreiben, also ich glaube, ich meine, ich bin ja schon eine Weile im Fortbildungsbusiness, aber jetzt habe ich schon Anfang März den Rekord an Rechnungsnummern aufgestellt.
Geil. Aber so gut. Ich meine, könnte ja schlechter sein, nicht?
Ja, ich meine, aber echt, Fortbildungsbusiness, da geht es erst rauf und runter. Also du merkst richtig so, im Sommer ist nichts los, dann gibt es so den Winterbereich, wo nichts los ist. Und das ist schon, also wenn du davon wirklich leben wollen würdest, ist das schon hart. Natürlich könnte man jetzt sagen, in der Zwischenzeit macht man irgendwelche Webinare oder Online-Kurse. Aber ja, ich sag mal, ist ja sogar so, dass ich jetzt erst letztes Wochenende nach Riyadh eingeladen wurde und da zwei Tage war. Das war schon ein klares Highlight in meinem Fortbildungsleben. Aber die Zahnärzte da sind sehr down to earth und war sehr normal alles. Ich habe mir da ein bisschen Sorgen gemacht, dass das irgendwie schwierig sein könnte.
Echt?
Denn wenn die das Land nicht so gut kennst, die Kultur nicht so kennst, dann weißt du nicht, dass du irgendwie ein Fettnäpfchen trittst. Aber das ist echt cool an Zahnmedizin. Sprache ist echt universell und tatsächlich ist die Einreise nach Saudi-Arabien entspannter als nach Dubai gewesen.
Aber ich muss sagen, ehrlicherweise, das spricht jetzt zwar vielleicht manchmal nicht so, also für die deutschen Zahnärzte, meine Erfahrung mit so international, das hat mir auch mal, wo es um das Medica ging, also ich habe da nie negative Erfahrungen gemacht. Nee, also was mir vor allem international aufgefallen ist, da geht's halt, sag jetzt mal, auch wenn du da, also A, machen die immer danach, gehen die alle nochmal essen? Also zum Beispiel, weißt du, wir hatten das Kuri damals, Endokuri, da waren wir zwar essen, so als Kleingruppe, aber da warst du nie mit dem Referenten irgendwie, also weiß ich nicht, wie das jetzt ist, keine Ahnung, aber auch ein paar Tage her, dass ich meins gemacht habe. Krass, mittlerweile schon fast 10 Jahre, oh mein Gott.
Hör auf, ich kümmere mich jetzt gerade um die Zertifizierung der DGT. Ich bin echt spät dran. Und jetzt muss ich erstmal Fortbildungsveranstaltungen nachweisen, weil mein Kuri länger als 6 Jahre her ist.
Ja, scheiße. Ja, genau. Würde ich machen. Ja, aber bei dem war das international immer so. Das ist total klar, dass du mit allen dann essen gehst. Und da geht es auch nicht nur darum, sage ich jetzt mal, ob der jetzt apikal oder egal welches Thema, da geht es sehr, sehr wenig um Technisches. Da geht es um ganz viel anderes und so. Super, super angenehm, voll auf Augenhöhe. Also ich muss sagen, ich genieße das auch. Ich fahre jetzt auch wieder nach. Passt mir eigentlich zeitlich gar nicht rein, aber war halt so. Da gibt es dieses Alumni-Event von Mimetica. Das ist diesmal in Zürich. Da kommt hier Didier Dici und Falk und noch zwei, die ich vergessen habe. Und da fahre ich deshalb auch wieder hin. Also Schweiz ist ja super bescheiden zu erreichen, finde ich. Da wäre es mir überall anders lieber, wo ich besser hinfliegen kann. Aber okay. Genau. Aber da fahre ich auf jeden Fall hin. Freue mich schon sehr. Und da kommen auch wieder alle von überall her. Aus Frankreich, aus, keine Ahnung, Schweiz, Italien, Schweden, sind wieder welche dabei, Dänemark, also ich habe richtig Bock, also freue mich schon.
Ja, ist tatsächlich das mit dem Referentenessen ist interessant, ich habe es ja schon teilweise bewusst darauf angelegt, dass ich mit denen essen gehe. Also ich kann mich erinnern, ich war mal bei einem Kurs von Professor Kretschi in Schwerin und ich kannte da keinen und bin dann direkt hingegangen zu den Veranstaltern. Ey, hier, wie sieht's aus? Werden Sie eigentlich mit dem Referenten essen gehen? Ich würde gerne mitkommen, so nach dem Motto. Ja, und das hat geklappt.
Ja, aber ist doch auch cool, weil ich meine, gut, man muss sagen, in anderen Ländern hast du auch nicht dieses Sie-Du-Thema, was ja immer schon so eine Distanz schafft, ne? Das hast du ja da nicht, da ist ja klar, du halt. Ehrlicherweise finde ich auch, wenn man irgendwie die Approbation geschafft hat, ist es irgendwie für mich auch jenseits von Berlin, finde ich es irgendwie schwierig, wenn man sich sieht, bin ich ehrlich. Also ich finde es irgendwie befremdlich. Also auch egal, auch wie alt die Kollegen sind, wäre es klar komisch, wenn du dich da, also, aber gut, das sind ja unterschiedliche Altersstrukturen, die da aufeinandertreffen. Für manche ist das ja total wichtig. Aber das schafft immer schon bei international irgendwie schon so eine Nähe halt, wenn du dich direkt auch duzt, gefühlt, ne?
Ja, ich sag mal so, ich kann es ja jetzt aus Referentensicht ja sehr gut sagen. Es ist manchmal, hängt sehr davon ab, wie viel Energie du reinsteckst in das Ganze. Also ich probiere dann auch immer relativ schnell das Du anzubieten, weil ich irgendwie keinen Bock habe auf das Gesieze. Am Anfang habe ich auch immer mehr probiert, dann auch irgendwie danach noch anzubieten, dass wir danach essen gehen können. Das ist mit Corona tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Und effektiv muss dann auch der Veranstalter irgendwie eine E-Mail rausschicken und so weiter, dass das angeboten ist. Und da muss man irgendwie, weiß man nicht, wie viele sich anmelden. Also es ist schon, wie soll ich sagen, tricky. Aber tatsächlich wäre das eigentlich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, hast du Bock, wir sind ein paar Leute oder wir fragen einfach mal rum, wer will essen gehen und dann reservieren wir da. Wenn da Initiative von den Teilnehmern kommt, bin ich immer dabei. Und ich sag mal so, es gibt manchmal so Veranstaltungen, da weiß ich, dass ich danach irgendwie nach Hause düse, aber das kann man auch nach hinten verlegen. Und ich habe es ja eigentlich selten gemacht, dass ich wirklich so ein Fly-in, Fly-out Ding habe. Ich habe das jetzt tatsächlich nächste Woche in Wien, dass ich wirklich morgens nach Wien fliege und dann abends wieder zurück.
Ja, das liegt auch. Machen viele aber auch. Also kenne ich bei vielen, das ist echt schade, weil manchmal, ehrlicherweise, das ist halt auch für die Fragenkultur doof, weil du hast jetzt schon, also sag mal, die Kurse, die ich jetzt mache, die sind ja meistens aber so Halbtageskurse. Das heißt, da ist dieses mit Essen danach, das meistens gibt es halt währenddessen, das ist jetzt, also ja, aber auch da finde ich, also gibt es halt auch viele, die dann direkt sagen, okay, der Kurs geht bis 18 Uhr, ich buche mir den Zug irgendwie 18.20 Uhr oder so. Und dann finde ich gerade die Fragen, die du als Teilnehmer, Teilnehmerin hast, die willst du ja manchmal auch nicht im großen Rahmen stellen und in der Kaffeepause die Viertelstunde reicht es manchmal vielleicht nicht. Also ich bleib meistens locker eine halbe, dreiviertel Stunde länger und dann fangen erstmal die Fragen an, die du halt dann stellen willst. So. Aber gut, jeder, wie er will. Ne?
Aber ich muss sagen, was ich auch letztens mal gemacht habe im Berliner Pfaff-Institut, da habe ich einfach gesagt, da war ich irgendwie viel schneller, es war ein neuer Kurs, Endo für Fortgeschrittene, und da war ich viel schneller fertig, weil ich dachte so, okay, da brauche ich vielleicht länger, aber manchmal ist es echt schwierig, wenn du was neu konzipierst, da so eine Zeit zu sagen. Und dann meinte ich einfach, ey, wer will jetzt noch in die Praxis fahren und da sich das angucken?
Na, geil.
Denn da sage ich auch immer so maximal 10 Leute in dem Kurs, und dann ist es natürlich für mich super entspannt, und ich glaube, es ist dann auch eine coole Experience, wenn die dann noch rüberdüsen und sich das angucken können.
Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil vieles, was du mitnehmen willst, ist ja, also, oder andersrum, wenn man mal auch Fragen hat, die auch zum Beispiel auf Insta oder sind, oder die zum Beispiel sind auch, also eben nach so Sachen, die sind ja nie, oder klar, wenn du so Anfängerkurse hast, schon manchmal, wie machen sie, keine Ahnung, wie machst du die Wurzelfüllung, wenn XY, bla. Aber gerade bei Fortgeschrittenen und so, da ist ja vieles so von dem, was hast du für ein Equipment, wie ist dein Workflow, oder also so viel ganz, ganz Praktisches, was, das ist ja mega, wenn du in die Praxis fahren könntest. Also absolut. Ja, sehe ich genauso.
Ja, ich hatte auch letztens wieder ein paar Hospitanten, das war auch witzig.
Wie viele waren es? Gleichzeitig oder separat?
Nee, also ich habe ja so ein 13 Quadratmeter Zimmer, da ist eigentlich, ich meine, ich hatte 2x2 aus Magdeburg, die du vielleicht kennst.
Ja, ich da. Ja, die wollen auch mal zu mir kommen, das ist immer gerade der Plan, das ist ja lustig.
Ja, und ich meine, die beiden passen gut rein, ja, da kannst du dann ausmachen, aber sonst kannst du maximal einen da reinpacken und dann ist das Ding voll, muss man relativ klar sagen. Und sag mal so, geht auch nicht an jeden Tag immer, dass du einen Hospitant haben kannst. Ich gucke dir manchmal ins Terminbuch rein und gucke so, naja, okay, das ist kein guter Tag.
Sehe ich genauso, weil man hat ja dann schon mal spielt. Sie hatte letztens eine Patientin, das ging dann eigentlich, aber da hatte meine Kollegin, das war halt interne Überweisung, da hatte meine Kollegin schon zu mir gesagt, ja, wunder dich nicht, Jöran, die heult die ganze Zeit. Mach einfach, das ist komplett, also sie weiß, das ist voll okay. Und dann habe ich schon gedacht, ich weiß nicht, ist, also weil, das fühlt sich ja dann schon komisch auch, wenn du so, also wenn, also, für mich ist erstmal, wenn jemand heult, erstmal für mich innerlich ein Zeichen für Stopp, jetzt machen wir nicht weiter. Und ich kam schon in das Zimmer rein, dann auch mit der Vorahnung. Und es war genauso, wie sie gesagt hat, ich komme rein. Und sie heult halt einfach schon komplett. Und dann, es ging dann und so. Während der Behandlung war okay. Und auch danach hat sich 100-mal bedankt und so, alles cool. Aber so für einen selber, das ist ähnlich wie manchmal, wenn du Patienten hast, die dann vorher sagen, ich wundere, ich reagiere so ein bisschen stark, mach Geräusche. Weißt du, wo du immer denkst, sie machen so Geräusche. So schmerzverzogen oder so, oder irgendwie ganz komisch. Wo du so denkst, krass, die haben den Todesschmerz irgendwie. Und am Ende ist halt nichts. Aber die können sich da nicht zusammennehmen. Naja.
Ja, es gibt schon sehr spannende Patienten.
Ja, aber übrigens zum Fortbildungsding wollte ich noch sagen, das ist zum Beispiel was, wenn wir das in der zweiten oder Ende des Jahres machen, das ist für mich auch ganz klar, wenn wir die Sachen zusammen machen, dass wir auf jeden Fall essen gehen. Also da reserviere ich auf jeden Fall einen Tisch für wer auch immer da ist und dann geht man nach Hause.
Ich meine, du kannst ja die ganze Veranstaltung so konzipieren, dass du dann, und das finde ich auch tatsächlich wirklich dann angenehm, dass du zum Beispiel sagst, pass auf, dass es mit dem Abendessen um dann und dann, dort und dort. Und sagen wir so, ist im Idealfall ist es schon included in the price, so nach dem
Motto. Ja, 100%, genau.
Ja. Und das finde ich geil. Also,
finde ich auch.
Lustigerweise bei, apropos included, ich bin ja jetzt demnächst bei dem Teroshi-Kurs in Prag.
Haben wir darüber gesprochen? Ist das an mir vorbei?
Nee, noch gar nicht.
Nee, okay, gut.
Aber das ist so ein Ding, das ist über Ostern.
Und es, ach ja, doch, ist das hier Endo Sapiens? Ja. War das das?
Nee, nicht Endo Sapiens. Nee. Das ist einfach, das macht ein Vlad, der ein tschechischer Endodontologe ist. Und der hatte sich immer drüber geärgert, dass die Leute, immer wenn er einen Kurs buchen wollte, war der ausgebucht. Und deshalb hat er das diesmal ein bisschen anders konzipiert. Aber das ist dann auch ein Essen mit Yoshi dabei, ein VIP-Dinner, was in einer kleinen Runde ist. Ja,
cool. Ja, also das werde ich auf jeden Fall machen. Beziehungsweise ist es ja so sogar bei uns jetzt in dem neuen Raum. Es ist ja eigentlich so, da ist ja eine Küche drin, riesen Küchenblock und du kannst ja auch so wie kaffeemäßig dir so, hast du so Tische, wo du stellen könntest. Das heißt, du könntest auch sagen, du lässt ja irgendwie Catering-mäßig noch was kommen im Nachgang, die bauen das parallel auf, Fotonym ist vorbei, du setzt dich hin, machst gar, machst Musik laut, was auch immer und trinkst noch was zusammen.
Das finde ich eigentlich gehen. Auch spannend.
Ich habe auch richtig Bock, ich freue mich richtig krass schon, wenn es soweit ist.
Tatsächlich finde ich sowas eigentlich am entspanntesten, wenn es danach noch so Open-Bar-Style gibt oder bei uns den Live-Podcast.
Ja, auch das kann man alle, also die Möglichkeiten sind schon endlich.
Ja, weil da kann ja auch denn jeder selber entscheiden,
bleibt oder nicht, ja.
Ob er bleibt oder geht. Und das ist ja dann wirklich sehr entspannt. Du schreibst natürlich dann irgendwie After-Hour von meinetwegen 18 bis 21 Uhr drauf, ja. Damit die sich dann irgendwie drauf einstellen können. Ja. Vielleicht hast du auch eine kleine Pause mit drin, dass sie vielleicht auch mal im Hotel einchecken können.
Ja, klar, ja zum Beispiel. Nee, aber ich denke, das wird gut. Ich habe auch schon so ein paar Ideen, aber das ist ja, du ja auch. Ich glaube, das wird gut. Das wird cool. Ja.
Apropos Praxis, wie läuft der Praxisausbau?
Tja, der ist jetzt, also Start ist ja im 1. Mai, also geplant. Und ja, also Abriss in Anführungsstrichen ist soweit durch. Die Trockenbauwände haben sie gestellt und jetzt kommt aber, jetzt bündelt sich so, also deshalb gerade ist auch so ein bisschen so Obergrenze erreicht, sage ich jetzt mal. Also wir müssen jetzt ganz viele Entscheidungen treffen, wo irgendwelche, also wir haben jetzt noch kurz vor knapp so einen Lichtdesigner organisiert, der uns Lichtplanung in der Praxis macht. Für alle möglichen Räume und auch für, der hat auch so, der hat aus einem 3D-Drucker, macht er irgendwelche Wand und Decke. Der macht auch so Fernseher an die Decke und an die Wand, dass du die quasi bündig, dass du es nicht siehst, das machen wir noch. Und ey, das war so krass, der konnte über, wir waren eigentlich mit dem Licht von unserem GU, der hat uns da schon so einen Plan gemacht, aber so einen Standardplan, sage ich jetzt mal, also ohne Wertung, nicht negativ, aber so, keine Ahnung, 6 Deckenlampen in den Raum, 4 da und der hat halt so richtig da hast du richtig gemerkt, dessen ganzer Job oder dessen Passion ist halt Licht. Und dann hat er im Nachgang, also der Termin soll eine halbe Stunde gehen, der hat 2,5 Stunden gedauert. Und der hat uns im Nachgang, ist immer so witzig, macht er jetzt auch noch zu ganz lustigen Uhrzeiten, sowas wie vorhin um 8, also Samstag um 8, teilt er, wusste ich gar nicht, dass das geht, bin auch so ein Handy-Rentner scheinbar, dass man sein Fotoalbum vom iPhone teilen kann. Und dann teilt er immer so Bilder und sagt, ja, also hier, dass wir mal gucken können, was uns gefällt und was er so macht und so. Also der ist auf Feuer und Flamme für Licht. Und das ist aber alles kurz vor knapp, weil die brauchen nächste Woche, brauchen die ganze Planung. Das heißt, der muss hinmachen. Dann steht wahrscheinlich bei uns ein Tischlerwechsel an.
Das ist ja nicht
schön. Das ist schön. Super geil, ja. Nee, das ist auch, also ist alles gut, aber wir hatten da, wie soll ich sagen, ich will es nicht, das ist alles gut, die machen auch alles gute Arbeit, aber wir sind seit Mai dran. Dann hat es irgendwie ewig gedauert, bis wir da richtige Pläne hatten im Sinne von, wie teuer wird alles. Wir hatten vorher mal so eine Veranschlagung und das ist jetzt irgendwie, glaube ich, Faktor 2,5 von dem. Unter anderem habe ich dann jetzt erstmal gelernt, wie teuer Heizkörperverkleidungen sind und habe gedacht, da muss ich wohl meine Ende auch mal teurer machen. Weißt du, was so eine Heizkörperverkleidung kostet? Also ich weiß nicht, du warst ja in unserer Praxis, die Heizkörper sind irgendwie, keine Ahnung, was sind die denn, 90 mal 60 oder irgendwie sowas? Und wir wollten halt für diese, gerade für die neuen Prophylaxeräume, dass die so ein bisschen schicker sind und auch die Wartezimmer sollte das so wie eingekoffert werden, toll, aber halt auch nicht so krass, ja. Da sollte das kosten pro Heizkörper um die 3.000 Euro. Ja. Und dann habe ich so gedacht, also für Möbel, ich will, also um das mal klar zu sagen, ich bin überhaupt, jeder soll das verdienen, also es ist vollkommen okay, Handwerk sowieso teuer, individuell, ist mir alles klar. Ich diskutiere auch nicht über Möbelpreise rum, wir machen auch Einbauschränke, zum Beispiel jetzt im Chefbüro und also überall auch so Einbausachen rein, da diskutiere ich überhaupt gar nicht im Preis, mir ist klar, dass das super teuer ist, aber bei einer blöden Heizkörperverkleidung, also ich habe aus Spaß schon gesagt, oder wir haben aus Spaß gesagt, hat Jana gesagt, weißt du, da können wir uns auch USM, so Sideboards holen, weißt du, die können wir einfach überall USM vors Fenster stellen. Das ist noch billiger als so eine Heizkörperverkleidung. Naja, und deshalb mussten wir da jetzt nochmal gucken. Und jetzt haben wir nochmal Glück gehabt, dass ein paar uns, also dass wir da noch wahrscheinlich mit wem anders, also quasi gerade live, wir sind gerade noch im Entscheidungsprozess, aber am Montag wird es wahrscheinlich, werden wir dann alle Beteiligten informieren und dann wird es kurz vor knapp umgeplant. Das ist natürlich genau das, also genau deshalb habe ich das ja nicht im Mai letzten Jahres schon angestoßen, damit ich jetzt auf im März, 2 Monate vor Öffnung, nochmal komplett die da durchtausche. Gar keinen Bock. Also, aber, ja, okay. Es ist, wie es ist.
Was hast du mit 3D-Drucker von dem Lichttypen gesagt?
Ich glaube, der fräst da, glaube ich, irgend so einen Rahmen oder stellt irgend so einen Rahmen her, dass der quasi im Trockenbau an der Decke oder bei uns in der Akustikdecke dann dementsprechend, dass da bündig damit ein Rahmen ist und der Fernseher liegt oben in dem Rahmen drin.
Geil.
Ja, das ist echt mega geil. Und das ist auch nicht teuer, weil, also der, das ist echt fair. Und was geil ist halt, wobei die echt teuer sind, wenn du das zum Beispiel mit dem Frame machst, an der Wand, nicht an der Decke, und der aus ist, dann hast du ja zum einen das Bild, was der anzeigt, aber der ist, glaube ich, auch weiß. Dann kannst du ihn einstellen, dass der weiß ist, also nicht ein schwarzes Standby-Bild, sondern weiß, und dann passt der, blendet der sich eigentlich dann auch in die Wand ein. Das ist ganz geil. Auf so einem Stucki stehen. Diesen
Monitor, the Frame, habe ich mir auch für meine Praxis angeguckt und mich aber dann dagegen entschieden, als ich gesehen habe, wie, ich hätte es ja selber angebaut und es soll echt schwierig sein, den selber an die Wand zu bekommen.
Nö, habe ich selber gemacht, geht.
Echt? Okay.
Oh, die haben ein Template, das muss man sagen, das ist ja immer mehr so bei so hochwertigen Produkten, dass sie dir glücklicherweise so Bohr-Templates liefern, das Ding knallst da an die Wand, bohrst da durch die Löcher und dann, ja, es geht, also, kann man machen, wenn ich mal in Berlin bin.
Ja, ich meine, am Ende war ja Monitorauswahl bei mir relativ einfach. Ich habe dann irgendwann nur entscheiden, was hat AirPlay 2 und bin danach gegangen. Und dann bin ich ja ganz sagen, ich habe eine Sony-Kamera, lass mal mit Sony starten.
Ja gut, verstehe ich. Also eine witzige Sache war auch noch mit Bau, das kam noch hinzu. Also erstmal diese ganzen, die Leistung, wo du jetzt halt echt auch echt Entscheidungen treffen musst. Zum Beispiel eine Tischlerei war dabei, die logischerweise, würden das erst zu Mai hinkriegen. Und dann verzieht sich ja alles dann nach hinten und so, total scheiße. Dann ist auch immer ein Thema, seit der ganzen Zeit, wir wollen halt, ich weiß nicht, ob wir so spezielle Wünsche haben, aber die neue Rezi von uns ist 4,20 Meter breit. Und wir wollen eigentlich einen Monoblock haben. Also du sollst da eigentlich keine Fugen sehen von dem Material. Null. Das soll wie aus einem Bus aussehen. Und das ist scheinbar, weil das so groß ist, echt ein Thema. Und das ist aber auch ewig dran. Und dann bist du natürlich auch selber unsicher, machst du das jetzt so, machst du das nicht so. Und boah. Und was der Höhepunkt war, die Woche war Mittwoch, hatte ich so eine Elefantenrunde, weil wir, das ist das einzig Negative an meinem oder unserem Umbauzeitpunkt. Corona ist vorbei und die Wirtschaft kackt auch gerade ab. Das heißt, die Leute, also die haben ja in Corona das Gesundheitsamt aufgestockt und ganz viele andere Ämter und die haben ja jetzt nichts mehr zu tun. Und jetzt leben die sich des Todes aus bei Leuten wie uns. Und dann gucken die, also wirklich, was dafür. Wir haben da so eine Latte an Nebenabreden oder Bestimmungen in den Bauantrag. Jetzt kommt noch dazu, dass unser alter Bau, unsere Praxis, ein Schwarzbau war. Das heißt, wir haben die ja übernommen und die haben damals einfach so, ja, hör mal hier Bürger am Apparat, wir würden ja hier die Zahnarztpraxis bauen. Ja, könnt ihr machen. Ja, alles gut, tschüss. Und damit, das war deren Bauantrag. Und ist natürlich blöd, wenn man da auch nicht eine E-Mail hinterlegt, wo das zumindest mal irgendwie jemand bestätigt, dass das denn so wäre. Und dann hat das Bauamt jetzt erstmal gesagt, ja, hören Sie mal, wir finden Ihren Bauantrag von damals gar nicht. Wo ist denn der? Und dann war der nirgends. Und dann hast du erstmal so eine fette Strafzahlung bekommen, 4.500 Euro. Nehmt ihr dann auch kein Brandschutzkonzept, geht's dann weiter. 3.500 dafür, dass dir einer ein Brandschutzkonzept erstellt. Plus nochmal irgendwas, 4.500, keine Ahnung, was sie da wieder gemacht haben, irgendwas angepasst. Und dann ist das Lustige, das Geilste. Dann gibt's so einen Typen auf dem Amt, der Prüfingenieur, Brandschutz, der guckt sich das an, was ja schon ein anderer, der auch befähigt ist, das zu machen, der schon erstellt hat, guckt sich das an, 10 Minuten oder so, macht seinen grünen Stempel drunter, schreibt, ja, passt, nochmal 3.500, kostet genauso viel wie das erste erstellt. Ey, und dann stehst du da und denkst, ich habe jetzt irgendwie einen Kleinwagen rausgeballert und habe dafür eine Genehmigung. Also wir haben jetzt das Glück, und deshalb war diese Elefantenrunde, das von unserer Vermietung, weil das ja ein Schwarzbau war, dass da quasi die da jetzt aus Frankfurt ankamen und wir da in großer Runde besprochen haben und die sich da sozusagen auch an Kosten beteiligen und auch, weil das Bauamt wollte Haufen Sachen haben. Also blindengerecht, wie sagt man, barrierefrei, das war es ja vorher schon, aber da geht es dann um Treppenläufe, die irgendeine Höhe und Breite haben müssen. Und wenn du Treppen hast, die erste und letzte Treppe müssen gekennzeichnet sein, damit niemand irgendwie in den Abgrund fällt, dann ein Aufzug mit Sprachansage, nur so scheiße, das geht dann, das kannst du dir nicht ausdenken. Und das Lustigste war wirklich, dann stehst du da so 6 Leute und die sagen alle, was soll das eigentlich? Aber du kannst halt nicht mit Logik und Pragmatismus, das fand ich lustig, wo du vorhin gesagt hast, weil es gerade für mich gerade komplett konträr ist, ja, wenn ich was machen will, dann mache ich das einfach und dann guckt man mal und so. Das ist halt so komplett so in diesen öffentlichen Dingen. Das ist wirklich, da wunderst du dich nicht mehr, warum viele Sachen nicht laufen. Und da verstehst du erstmal, was Leute meinen mit Bürokratie, was ja in unserem Job eh schon ewig ist. Aber auch bei anderen Sachen, das ist so komplett destruktiv und da brauchst du dich echt nicht wundern. Wir hatten da Bock noch zu bauen, auch von ärztlichen Kollegen. Wir hatten Bock, sich die Scheiße, diesen Mist reinzuziehen. Niemand. Und dann ist ja klar, dass das natürlich dann also brauchen Sie ja nicht wundern, dass eher Investorenpraxen das machen, die eine ganze Abteilung für sowas haben und natürlich eine ganz andere Power haben, die dann sagen, hey, wenn ihr uns hier so im Weg steht, dann gehen wir halt hier nicht hin, dann gehen wir halt woanders hin. Hm. Das habe ich ja nicht, ich bin ja standortgebunden, also dementsprechend sind die Machtverhältnisse da anders. Naja, aber das ist jetzt soweit, die waren sehr kooperativ, wir haben uns auf vieles verständigt, aber da brummt ja einfach der Kopf, wenn du in Summe, wenn du diesen ganzen, also, ja.
Die Baunebenkosten siehst.
Ja, na, wie gesagt, da ist ja nichts passiert, da hast du nur den Antrag, da rede ich ja noch nicht mal dafür, dass natürlich mein Generalunternehmer, der da stundenlang mit irgendwelchen, der hat ja selber einen Architekten, noch einen zweiten wegen Brandschutz und er selber auch, das kostet ja auch, also, da werden ja nur Unmengen an Kosten verursacht. Und da ist ja nichts passiert. Und weißt du, selber überlegst du manchmal, ob du irgendwie, sag ich jetzt mal, wie vorhin mit den Instrumenten, kaufe ich irgendwie diese Instrumente für 3.000 oder 5.000 Euro oder sag ich später. Und gleichzeitig knallst du da für so einen Unfug da die Kohle raus. Das tut schon weh, wenn man noch einen Bezug zu Geld hat, tut es schon echt weh.
Ja.
Aber so ist es, oder?
Hm. Ich meine, ich bin ja auch Brandschutzhelfer.
Sehr gut, ich auch.
Ja, nee, das ist ja auch witzig, also schon so was Kleines wie Brandschutzhelfer, da reicht ja nicht einer, muss ja während jeder Schicht jemand Brandschutzhelfer sein und sag mal, ist ja eine der wenigen sinnvollen Sachen, einen Brandschutzhelfer da zu haben, über die Konzepte kann sich streiten, ich weiß auch von Bekannten, die brauchten ja noch, weil die über 200 Quadratmeter hatten, die du ja schon längst überschritten hast, braucht die nochmal beinahe eine andere Notausgang, Feuertreppe und so ein Quatsch. Also
anleiterbare Fenster, mein Freund. Und da darf natürlich auch nichts davor stehen.
Auch dann, kein verkleideter Holzkörper?
Nee, das wäre okay, aber natürlich nicht die Wartezimmermöbel. Und dann genau, Brandschutzwände mussten errichtet werden. Dann hast du ja diese Brandschutztüren. Die werden dann so nach F30, F60, F90, ich weiß, gab es noch mehr, gibt bestimmt. Das heißt dann, wie lange die sozusagen Feuer standhalten würden. Aber wenn du mal den praktischen Fall durchsprichst, wenn der Feueralarm losgeht, dann gehst du halt runter. Ja, da brauche ich jetzt nicht 90, brauche ich eine F90-Tür, was soll ich 90 Minuten in der Praxis machen? Also
ich wüsste, dass ich ein paar Sachen probieren würde abzuschrauben. Ja.
Sagen wir mal so, mein Pro Ergo muss ich eh da lassen. Dem ist der Rest eh egal.
Ja, also ich habe bei mir, ist jetzt Zufall, dass bei mir im Behandlungszimmer hier so ein Imbisschlüssel zieht, aber ich könnte damit wahrscheinlich im Brandfall beim Mikroskop Körper abbauen.
Ich sehe das schon, aber bei mir wäre es lustig, weißt du, wenn die irgendwie in der einen Hand zerren, in der anderen irgendwie das Mikroskop, dann wird sich einer den Laser hinten drauf stellen. Das wäre schon ein geiles Bild eigentlich.
Ey, genau, das musst du mal klacken. Also im Brandfall, du holst den Laser, du holst das.
Hallo. Das könnte ich auch mit Bruder.
Und Jöran, das schneiden wir ihr jetzt raus. Offiziell ist alles verbrannt.
Ja, genau. Was? Sie hatten 6 Laser? Ja, ich bin Laser-Dentist.
Aber ich glaube, ich würde noch beim Server vorbeirennen und den einfach mit runternehmen. weil ich weiß, ich habe Backups und alles. Ja, Scheiß drauf.
Verstehe ich. Verstehe ich.
Ja, denn das ist, glaube ich, so ein richtig ätzend dann.
Ansonsten, also ich finde es halt krass, wenn ich jetzt so überlege, dass das halt in 5 Wochen, nee, nicht 5 Wochen, nochmal 4 Wochen, hast du, naja, nee, in 8 Wochen ist es soweit, ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, das ist total verrückt. Also es ist auch krass, wo der Abriss war und du dann schon mal so das erste Bild gehabt hast, wie so das, was du dir vorstellst irgendwie, weil du siehst das ja nur auf dem Plan. Also ich meine, sicherlich, es gibt ja viele, die das auch mit Architekten richtig machen, also den wie soll die Praxis aussehen? Das haben wir so nicht gemacht. Also wir haben eigentlich schon relativ stringent gesagt oder hatten eine Vorstellung, wie es aussehen soll und haben dann zusammen im Depot halt so ein bisschen hier die Sachen noch so feinjustiert. Aber so das Grobe war halt von uns. Und wenn du das dann da reingehst oder siehst dann, dass das, also wie das jetzt aussieht, nachdem du das da irgendwie monatelang da überlegt hast, das ist schon auch geil. Also ja, mal gespannt, wenn es dann richtig fertig ist.
Ich hatte es ja zweimal in meinem Leben, dass ich dann irgendeinen Praxisneubau oder Praxisanbau erleben durfte. Und das ist schon krass stressig. Mich hat ja schon mein eines Behandlungszimmer mega genervt.
Ja, kann ich verstehen. Ist auch nervig. Aber ich denke, wir haben jetzt zumindest eine gute Lösung gefunden für viele Sachen. Das ist dann auch wieder, das ist irgendwie so komisch befriedigend, wenn du dann das Gefühl hast, du hast eine gute Entscheidung getroffen. Weißt du, also sei es jetzt mit irgendwie, keine Ahnung, welches Depot man jetzt nimmt, also mit wem man da zusammenarbeitet, welche Behandlungszeiten jetzt, da hatten wir auch ewig hin und her überlegt, jetzt haben wir uns, also so Deckentiefe und so, und die sind echt schick, also nur die Visualisierung gefällt mir schon richtig gut und auch mit diesem Lichtmenschen jetzt, ich meine, natürlich so eine Lichtplanung kostet jetzt auch ein bisschen was, aber so, was der so gezeigt hat und so, das ist ein ganz anderes Level von, also sonst klatscht halt da oben 3 Lampen dran, LED, So, das war's halt. Und der hat da schon echt geile Sachen, die er da machen kann und so. Da freue ich mich schon.
Ja, ich frage ihn mal, ob er mein 13 Quadratmeter Zimmer, die, ich habe so eine hässliche Neonleuchte
an der Decke. Ja, der macht das. Der kann auch Räume komplett, das also nur indirekt beleuchten, die ganz so hell sind. Das hat er schon in OP-Räumen auch gemacht. Die sind indirekt so hell beleuchtet, dass du keine richtigen Deckenlampen brauchst. Super geil. Richtig geil. Also der Stoff steht, mega.
Also ich brauche schon trotzdem noch einen Spot für mich auf, bei den Live-Webinaren, damit ich gut aussehe.
Macht er. Ich sage ich dir dann.
Okay.
Oh, Mann, ey. Oh, naja. Nee, aber das ist so, das ist bei mir gerade akut. Sag ich mal. Das und. Ja, ich glaube, das ist so das Update. Ansonsten hatte ich ja, ich weiß nicht, hast du ja bei der Dege, da hatte ich jetzt das erste Treffen, das war auch spannend. Achso, eine Frage wollte ich nachher, das darf ich nicht vergessen. Hier hast du das gelesen, DGET Rising Star. Das war schon. Der Name ist sehr unangenehm, den auszusprechen. Mhm. Aber so heißt das Projekt ist cool, weil in der Dege das.
Bist du da drin in dem Projekt?
Ja, ich bin da drin. Ich bin ein Rising Star, Wahnsinn. Ich stehe jetzt nur noch im Bett.
Also tatsächlich ist ja das Rising Star-Programm einer der Gründe, warum ich jetzt zertifiziertes Mitglied werde.
Sehr gut.
Ja. Ja, ich meine, was heißt sehr gut? Es ist einfach pure Faulheit gewesen.
Ja, klar. Hast du auch einiges zu tun, ist schon okay.
Ja, und effektiv habe ich dann so gesagt, hatten wir das ja in unserer Studiengruppe mit Bernhard Banks und hat er so davon gesprochen. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, na, wie sieht's aus? Und er meinte, ja, du musst zertifiziertes Mitglied sein und das. Ist so, ja, kein Ding.
Naja.
Dann mache ich das halt jetzt.
Ja, aber
hab mir dann raus.
Ja. Ich finde halt gut, dass sozusagen, also das hat man ja von, also ich finde gut, dass die Selbsterkenntnis in Anführungsstrichen da ist, dass da sozusagen Nachwuchsförderung, so wie das ja bei anderen Organisationen, guckt dir mal den DGI an. Also ich finde, das kann man sagen, also das heißt sagen, was man will, aber ich finde das bei der DGI, was ich immer, aber vielleicht ist das nur, weil ich dem EIG da folge, was die da immer machen so für Nachwuchs, ist schon echt cool. Also auch so von der Gestaltung der Tagung, dass das eben nicht nur rein, das ist das beste Implantat, das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist der neueste XY, sondern das ist auch abseits, damit meine ich nicht Mindset, aber halt einfach so mal so ein paar Themen abseits davon, das finde ich schon ganz cool. Und finde ich gut, dass die da jetzt seitens der DGIT auch den Nachwuchs da irgendwie sich holen wollen und da unterstützen, weil letztlich ist ja wirklich so, wenn du mal die ganzen Endogranten anguckst, also ich will jetzt niemanden falsch alterstechnisch einschätzen, aber ich würde mal sagen, so im Schnitt ist das ist ja alles Mitte, Ende 50, oder? Also so die
Hauptleute, nee, tatsächlich, oder? Ist es, hat Bernhard das so gesagt, dass in ein paar Jahren gehen halt so viele wahrscheinlich scheiden aus dem Beruf aus, dass es dann nicht mehr bei den 80 plus something bleibt, sondern die haben dann Nachwuchsprobleme. Und ich denke mal.
Absolut, ja. Und auch von den Referenten, wenn du jetzt mal die Kuris durchgehst, sind es ja auch eher die Kollegen, die dann halt nicht mehr da sind, wahrscheinlich. Hm. Also schon krass.
Ja, also ich sag mal so, das ist. Ich meine, es ist richtig, dass man da das so ein Programm hat. Und jetzt fehlt nur noch, dass ein paar Sachen aufgeräumt werden, wie Nadelmessaufnahmen.
Ah, ich wusste das jetzt nicht.
Was Don't Do It? Sag mal, oder Anne, kleine Geschichte, Jöran, aus meinem Studium. Ja, nur eine kleine. Ja, da gab's ja das Vorphysikum. Und dann hat jemand irgendwie vergessen, dass es da eine Regel gibt, dass nur wenn du das Vorphysikum bestanden hast, durftest du den und den Kurs besuchen. Und da meinte ich, das ist doch vollkommener Quatsch. Ja, denn das Vorphysikum kann ja nebenbei laufen und wenn da einer eine Prüfung wiederholen muss, dann kann er trotzdem sein Studium weitermachen. Der muss ja nicht deshalb ein halbes Jahr aussetzen, so nach dem Motto. Und dann wurde mir wirklich gesagt von Kommilitonen, ja, da hat sich jemand das ausgedacht und es wird schon seinen Sinn haben. Und ich so ehrlich gesagt, alter Falter, ich gehe einfach in das Gremium und ändere die Regeln. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe es genau so gemacht.
Oh, das ist aber geil. Chapeau.
Ja, hat tatsächlich gedauert und der Studiendekan war so ein bisschen so, ja okay, der eine Student, der vielleicht da ein Semester verliert und deshalb nicht ein Regelstudium sein hat, okay, aber dafür ist es mir wert, aber hey, wo waren wir?
Nachwuchsförderung und dann Sachen verändern, ja, also um das.
Ja, genau. Ach genau,
ja,
Nachwuchsförderung, ja. Das finde ich zum Beispiel, fehlt mir so ein bisschen bei der DGT, ein Teil in der Nachwuchsförderung, dass es da so kein richtiges DGT Next oder sowas, weißt du, wie bei DGT.
Das stimmt.
Ja, und dass die dann auch Einfluss auf das Programm der Jahrestagung machen oder so, dass es da so ein Next-Forum gibt. Und was mir auch tatsächlich mittlerweile, was ich sehr cool finde, ist, dass die ganzen Hauptvorträge aufgezeichnet wurden, dass man sich nachträglich angucken kann.
Ja.
Außer der von Philippi, der hat natürlich den Vertrag gelesen und gesagt, nee, will er nicht.
Ah, echt, habe ich gar nicht so mitbekommen.
Ja. Alle anderen haben ja gesagt. Und ich finde, das Nebenpodium sollte man auch aufzeichnen, diese ganzen kleinen Case-Presentations. Ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so der krasse Act, denn die sind eigentlich mit am spannendsten auch. Und die sollten mehr Podium bekommen, indem man sie sich online nochmal nachgucken kann.
Ja. Sehe ich genauso. Also vor allem ist es auch immer cool, weil auch vor Ort musst du dich ja entscheiden. Bist du im Hauptpodium, Nebenpodium? Und dann ist es schon manchmal doof, wenn du da was verpasst. Aber ich würde sagen, so ein bisschen Digi Next ist ja das Rising Star schon so. Also das ist ja so ein bisschen, geht ja in die Richtung, das finde ich auch gut. Und was man, glaube ich, abschließend noch sagen kann, ist ja, was du auch meintest. Manchmal bietet sowas ja dann auch die Chance, dass man ja selber vielleicht den ein oder anderen Gestaltungsspielraum dann mal irgendwann hat. Und da sozusagen positiv aus seiner Sicht da auf so eine Gesellschaft auch einwirken kann. Ist ja.
Wer moderiert eigentlich das Ganze von der DGT selber?
Das sind dann auch quasi, also du hast ja wie so Mentoren. Und das sind auch Spezies, die aber jetzt vom Altersspektrum, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen jetzt sagen kann soll, weiß ich jetzt nicht. Also halt so jüngere Spezies sozusagen, die das dann moderieren. Und bis jetzt war das Treffen erst einmal und dann hat halt jeder so einen Fall vorgestellt. Dann kannst du ja halt gucken, ob das so den Anforderungen genügen würde beim ersten Mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ist. Beim ersten Treffen waren noch zum Beispiel Bijan und Werner dabei. Ob die jetzt dauerhaft dabei sind, das kann ich ehrlicherweise gar nicht sagen. Aber war schon erstmal spannend. Mal gucken, das ist ja, geht ja gerade los. Aber wie gesagt, ich finde die Idee super positiv. Ich denke, es ist genau der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und ich denke auch, wie wir schon gesagt haben, es gibt eh nicht so viele Spezies. Die wenigen, die es gibt, die sind bald weg. Ja, also muss man schon mal gucken, wie man da eine Offensive startet, sag ich mal so. Fragen,
es gab
ja
vorher, Fragen.
Ja, es gab ja Fragen. Es gab so, also weiß ich, dich haben wahrscheinlich auch welche. Mich hatten auch welche erreicht. Ein paar, die ich jetzt nicht vor quasi auswerten würde, ein paar, die ich auswerten würde. Wie war es bei dir?
Es gab Kommentare, aber eher, dass es den Leuten gefallen hat. Ach, aber gut. Fragen haben sie immer im Prinzip zu mir, weil zu dir.
Zu mir? Zu dir? Zu wem?
Ja, nee, so zwei Leute haben mich nach deiner Telefonnummer gefragt. Hier kannst du Jöran mal, ja, das
stimmt, den, einen habe ich ja schon.
Ja, ja, der die Prophylaxezimmer, welche Stühle du da nimmst.
Und ja, wobei ich da jetzt natürlich leider jetzt nicht so Langzeiterfahrung habe, im Sinne, dass ich jetzt da, ja, mal gucken. Aber ich habe eine Frage nämlich auch gekriegt zu Dingens hier, zu XO-Einheiten. Und da habe ich gedacht, weil die fand ich eigentlich ganz in Anführungsstrichen spannend, weil ich dachte, die kann man auch in dem Kontext nochmal besprechen, wie so die Erfahrung mit XO ist und ob man die wiederholen würde. Und ich weiß nicht, haben wir das letzte Mal schon so? Nee, wir haben es nicht angesprochen. Stimmt, das hätte. Also ein Grüße an Conny, der meinte mal eine Sprachnachricht, aber der hat mich das gefragt. Also ich bin ja mit der XO Flex sehr zufrieden, aber ich bin deshalb sehr zufrieden, weil ich, oder was ich an der Einheit sehr zu schätzen weiß, ist der minimalistische Ansatz. Du machst alles nur mit dem Fußpedal, du hast kein Arztelement, es ist kein Schnickschnack dran. Es ist einfach, ich brauche einen Behandlungsstuhl, der soll gut aussehen, der soll funktionieren und das war's. Ich brauche nicht irgendwelche fancy, ich stelle meine, und da kommt der Punkt, weshalb XO muss man halt gucken, aus meiner Sicht, ob das in 5 oder 10 Jahren noch so ist, weil die ja die Firmenpolitik eben auf diese Flow und alles noch 100-mal mit irgendwelchen Displays und alles, also wie gesagt, den geilsten Punkt, ich glaube, wir hatten das schon mal, oder hatten wir das schon mal in dem Podcast? Ah. Oder so.
Im Podcast hatten wir es, glaube ich, nicht. Wir haben einfach so drüber geredet.
Ja, ich finde halt total ein Quark. Also könnt ihr ja mal auch in den Kommentaren dann schreiben, ob irgendjemand für euch dafür eine Verwendung sieht. Warum soll ich verschiedene Benutzerprofile einspeichern für die Drehzahl? Ob jetzt irgendwie meine Kollegin mit 13.000 oder so, eigentlich kannst du ja eben im Fuß einstellen. Das ist so unternehmensseitig nicht, also da haben die nie mit irgendeinem Zahnarzt gesprochen. Das haben die sich dann in ihrem Kämmerchen da irgendwo in Dänemark überlegt und haben gesagt, boah, was eine geile Idee, voll individuell, aber das braucht doch niemand. Und ich brauche auch nicht ein Peitschen, also ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele XO wegen diesem minimalistischen Ansatz kaufen und weil das halt, ist auch vieles aus Alu, das ist sehr, also das ist einfach, das ist ordentlich, das ist stabil, das funktioniert, der Stuhl ist bequem, ich würde den Flex, würde ich all day, würde ich die wieder kaufen. Und solange das geht, werde ich das auch machen. Außer die kommen nochmal mit nochmal 10% mehr Preiserhöhung, weil nur zu, ich habe die, glaube ich, damals, die erste habe ich für irgendwas über 30 geholt. Dieselbe soll jetzt über 40 kosten. Und da kann ich dir schon sagen, dass, oh Wunder, in wahrscheinlich 2 oder 3 Jahren oder 1,5 Jahren wird es wahrscheinlich über 5. Und dann ist halt irgendwann, wo ich dann auch sage, okay, gut, ist, ja. Und das zum Beispiel stört mich auch an der Flow, weil da geht es ja dann irgendwie auch wieder, da kommst du dann wieder in so Sphären anderer Firmen, wo du bei 70 oder sowas für so eine Einheit da blättern sollst. Weiß jetzt nicht, ob man sich da firmenseitig so einen Riesengefallen getan hat mit der Entwicklung. keine Ahnung. Die hatten ja mal so eine Zwischeneinheit noch zwischen Flow und Flex. Die haben sie 3 Monate gehabt, dann haben sie es wieder zurückgestampft. Ganz komisch. Muss man mal gucken. Aber um das nochmal zu sagen, die ist war, also wir haben die bis jetzt vier Jahre. Die war bis jetzt, ich kann wirklich nicht sagen, dass sie kaputt war. Ich hatte noch nie einen Ausfall mit der. Nur zweimal wegen, es war aber eigene Doofheit. Also weil man beim Spülen nicht richtig das Ding drauf gehabt hat, da ist in irgendeinem blöden Sensor Wasser gelaufen. Und das musste man dann aussaugen und das musste dann richtig trocknen, bevor das wieder hochfahren konnte, weil die Einheit dann dachte, es hat einen Wasserschaden. Aber das ist ja eigene Blödheit, da kann ja XO nichts für. Also deshalb würde ich immer wieder kaufen, ist mega, ist immer noch super bequem. Man muss ein bisschen gucken wegen der Reinigung, wenn man diese Premium-Polster hat, weil die kannst du nicht mit Alkohol, sondern mit irgendeinem Spezialding da reinigen. Aber sonst, also finde ich echt geil. Also auch mit dem Schwingbügel, auch super. Macht schon, also ist eine tolle Einheit.
Ja. Nee, man muss bei allem Beagle tatsächlich aufpassen, ob die nicht gegen das Mikroskop knallen auf 12 Uhr Position. Aber ich glaube, da gibt es immer eine Position, wo das alles passt, weil du kannst ja das Ding hin und her schieben, wo du willst.
Ja.
Ja. Das Problem hatte ich gar nicht bedacht, als ich meine Einheit gekauft habe. Und ich war sehr froh, dass das kein Problem war.
Naja. Ich habe ja meine auch ein bisschen gepimpt, weil Standard, also das ist vielleicht auch noch wichtig bei XO, dass du eigentlich, wenn du konsequent ein XO nimmst, hast du ja ein komplett neues Ergonomie-System mit diesem Hinterkopf und so. Ne? Das mache ich jetzt nicht so. Und du hast eigentlich auch nur einen Tray. Wir haben uns dann noch ein zweites Tray dran gebaut. Also wir haben 2 Trays dran und ich behandle eigentlich quasi normal. Ist trotzdem gut. Aber da muss man, wenn man es sozusagen so macht, wie es firmenseits auch geschult, gewollt und wahrscheinlich auch sinnvoll ist, dann muss man sich da auch in der Behandlungszeile hast du ja idealerweise dann von Dental Art dann diesen Aufsatz, wo du eben deine Instrumente und Sachen hinstellen kannst, da muss man sich, glaube ich, vorher auch schon informieren, ob das dann so zu einem, ob das kompatibel mit einem ist. Aber mit dem Mikroskop, muss ich sagen, passt das eigentlich gut. Und wir haben es jetzt auch nicht so, also da kam jetzt niemand, hat das jetzt großartig ausgemessen, ehrlicherweise. Das war vielleicht auch einfach Glück.
Ja, ich meine, zum Glück.
Ja. Ja.
Wäre schon doof gewesen. Ja. Wenn er sowas Gravierendes wie.
Ja.
Es erinnert mich bloß an den Fernseher an der Decke, über den haben wir letztes Mal viel geredet.
Ja, das ist auch
der in der falschen Position ist.
Also das wäre, da überlege ich echt, ob ich den nochmal umsetze jetzt dann in dem Kontext, aber mal sehen. Na, könnte schon sein, ich denke schon. Ja, also vielleicht, falls wir uns hier noch nicht besprochen haben. Es ist ja schwierig, so eine genaue Position zu finden, wo der ist. Wenn du halt kein Mikroskop hast, ist es eigentlich fast egal, muss ich sagen. Jetzt kannst du immer irgendwie ausgleichen, aber man legt sich natürlich so hin und macht den so, wie man denkt, über einen drüber. Aber das natürlich passt nicht, weil da ist das Mikroskop. Das heißt, man muss ja eigentlich sehr weit Hinterkopf, weil ich gefühlt viel zu weit Hinterkopf machen, damit die Patienten was sehen können.
Also. Ja, so ist es tatsächlich bei mir mit dem Projektor. Das ist super weit Hinterkopf und
funktioniert
aber. Ja, aber ich habe ja mittlerweile auch einen Fernseher verschoben, weil ich mir einen weiteren geholt hatte. Und jetzt haben die sogar die Wahl, ob die auf den Beamer schauen oder auf diesen kleinen Fernseher und dir der Behandlung zusehen. Das ist tatsächlich interessant.
Ja, und aber da hattest du ja schon mal gesagt, dass das viele auch nutzen, die Möglichkeit, ne?
Ja, ja, die Woche erst wieder jemand. Also, und er meinte, das hat ihn voll beruhigt. Also nicht, dass er Angst hatte, aber er war irgendwie Ingenieur-Background und sowas und meinte so, dass es. Oder andersrum, ihm hat es immer gestört, dass er gar nicht mitbekommt, was eigentlich passiert.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ja,
und so war das so ein bisschen wie so einen kleinen Film. Er wollte immer nicht alles sehen tatsächlich, hat dann auch irgendwann mal zwischendurch Nickerchen gemacht. Und das ist natürlich dann sehr okay.
Ja, absolut. Absolut. Aber hattest du noch Fragen, die du gekriegt hast, wo du sagst, die wären jetzt was man jetzt aufgreifen könnte?
Also ich habe immer Fragen an dich, Jura.
Ja, ich meine so quasi, wie sagt man, ZuhörerInnen-Fragen.
Nee, tatsächlich, also sag mal so, ich bin ja, oder andersrum, zum Beispiel unsere Freunde vom Mund auf Podcast, die probieren immer aktiv Feedback reinzubekommen und die Wahrheit ist, man bekommt super wenig Feedback und ich habe zum Beispiel letztens erst am Freitag mit Christian Lopez Quintero telefoniert und der meinte zum Beispiel, letzte Woche hat sich wieder jemand gemeldet, der den Podcast gehört hatte, den ich mal mit ihm vor, weiß was, 3 Jahren aufgezeichnet habe.
Ja,
und das hängt einfach sehr hinterher, während natürlich manche das gewohnt sind von den ganzen Insta-Live-Sachen oder Live-Streaming, dass sie direkt ein Feedback bekommen in irgendeiner Form. Ist es im Podcast-Audio-Bereich sehr, sehr langsam und was auch okay ist. Also ich bin es ja mittlerweile schon gewöhnt. Also ich meine, du bist ja im YouTube-Bereich da aktiver und bekommst dann wahrscheinlich mehr Feedback und da siehst du, glaube ich, auch mehr, dass der Algorithmus ein Video irgendwie besser bewertet hat als das andere. Sodass,
wir haben jetzt übrigens mit dem Kronen-Video, weil es jetzt gerade so quasi aktuell ist, das ist jetzt 1 Million Views, hätte ich mir damals auch nicht gedacht, als ich mich da hingesetzt habe, ja. Schon verrückt.
Ja. Ich glaube, nicht sehr viele dentale YouTube-Kanäle haben überhaupt diese Benchmark erreicht.
Ja, weiß ich gar nicht. Na gut, viele haben Gewohnheit über die Quantität, also wenn du Gesamtviews reinziehst, ne? aber das stimmt schon. Nee, aber es ist ja auch schon krass. Ich meine, es ist ja ein super nischiges Thema. Und da sind auch jetzt noch Kommentare, das ist auch mal lustig. Ist ja immer von, ja, super, sehe ich genauso. Danke, dass das jemand mal sagt. Zu, ich bin seit 40, hatte ich letztens den Kommentar, da habe ich gedacht, ey, Junge, mal. Bin seit 40 Jahren im Beruf, so ein Scharlatan, als hätte ich irgendwas erzählt, was ich mir ausgedacht habe. Fand ich auch lustig. Hm. Wenn ich mir gedacht habe, ich sage ja sogar Edelhoff, dann denke ich mir so, okay, dann glaubst du es mir nicht.
Man muss manche Sachen einfach pragmatisch sehen. Ich glaube, dass wenn du jetzt wirklich den 70-jährigen Patienten hast, dann brauchst du, glaube ich, eine Proximal Box Elevation nicht unbedingt machen bei einer tiefen Karies, weil das Risiko sehr hoch ist, dass der demnächst ein Pflegefall wird und dann ist das für eine potenzielle Reinigung nicht so die beste Idee. Da könnte eine Vollkrone besser sein.
Absolut.
Ja. Und aber ich sag mal so, der typische YouTube-Zuschauer, der ist nicht in dieser Alterskategorie.
Nee. Wobei man sich manchmal, wir hatten mal sowas Lustiges wirklich. Da ist nur, also du hast ja öfter mal Patienten, die dann auch von sonst wo herkommen wegen irgendwas. Also wir haben zum Beispiel, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, einen aus Frankfurt, der nur für die Prophylaxe kommt, irgendeiner aus München, der Taekwondo machen sollte. Und dann kam auch mal jemand, Tatjana hat ja dieses Mandel, so also ein Video über Mandelsteine, oder wie war es, Mandelsteine, wie, wann erkenne ich die, wie habe ich die, wie kann ich die erklären, irgendwie so, hat jetzt 600.000 Aufrufe oder so. Voll verrückt. Und da haben wir unter anderem eine Bewerberin gehabt jetzt letztens. Auch geil, die hat gesagt, ja, die hat auf YouTube, da hat sie irgendwie, kam, irgendjemand hat was mit Mandeln. Hat sie das gegoogelt bei YouTube halt. Hat dann sie gefunden, hat gesagt, oh, das sieht aber nett aus, da werbe ich mich. Das war so lustig, weil natürlich hat niemand, also das ist halt, du hast ja immer so Themen, du überlegst halt, welche Themen kannst du dann da irgendwie machen halt, ne? Und da war halt ein Thema, was gesagt, ja, könnte ja interessant sein. Und natürlich hast du mit keiner Silbe daran gedacht, dass sich irgendjemand wegen eines Mandelstein-Videos bei dir in der Praxis bewirbt und dann irgendeine Patient, so ein Ehepaar, das war echt ganz süß, so ein älteres Rentner-Ehepaar, die waren, glaube ich, so 70 irgendwas, nee, älter noch, 75, die dann ankamen, weil er hatte irgendwie so Mundgeruch, so, und das hat sie sehr gestört und deshalb kamen die dann zusammen und dann war die Frage, hat der jetzt Mandelstein?
Geil. Und die wollten natürlich zu deiner Frau.
Die wollten eigentlich zu meiner Frau, sind dann bei mir gelandet, war auch okay. Aber war spannend. So kann man auch sein, jetzt packe ich immer zu, da immer zu Tatjana, du bist ja die Mandelstein-Experte, wusste es auch gar nicht. Das ist sehr geil.
Ja, nee, tatsächlich, ich sag mal, ich merke das ja auch, manche Leute hören ja auch tatsächlich die dentalen Podcasts, also Patienten.
Echt krass.
Und und letztens hatte ich was zum Thema Pulpotomie gemacht und wenn da jemand voll informiert kommt, ist es schon krass manchmal. Ja. Aber tatsächlich macht es das Leben auch manchmal gleich einfacher, wenn du nicht bei Null beginnst. Und deshalb, das ist halt in der Hinsicht die Zukunft. Und ich werde einfach demnächst das wahrscheinlich so machen, dass ich alle eure Videos kopiere und auf Berlin mache.
Ja, also sagen wir mal so, es ist nicht so, in der YouTube-Szene nennt man das, ich habe mich bei anderen inspirieren lassen. Ich habe einfach geguckt. Und das ist auch schreckend, also jetzt ohne jetzt da zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber ist natürlich du, also wenn du dann drinnen bist in dem Thema, du guckst natürlich dann auch mal manchmal bei anderen internationalen YouTubern, was besprechen die so, wie auch immer, und dann erkennst du manchmal auch halt so Parallelen. Oder du erkennst dann Formate, die woanders vorher nie liefen, die dann laufen. Also aber ist ja okay, aber so diese, also dieses, wie soll ich sagen, dieses gegenseitige Befruchten. Das ist schon existent.
Dazu habe ich eine kleine Geschichte, die sehr aktuell ist.
Oh, okay.
Denn in meinem Flug nach Riad haben sich Leute über YouTube unterhalten.
Okay.
Und zwar wirklich so, ja, ich plane dann Game Show und ich brauche da noch ein paar Promis. Hat Monte nicht Zeit? So in dem Stil.
Okay.
Und dachte ich so, wer zur Hölle ist das? Aber ich meine, ich musste ja bloß ein paar Tage warten, bis deren Content online ist, gucke ich so, wer es in Riad. Mich dazu muss man wissen, am 22.02. war nicht nur der Nationalfeiertag Foundation Day, da war auch ein Boxkampf. Und Boxkampf
stimmt,
zieht Kollega an.
Nein.
Kollega war einfach bei
Kollega, der Boss, Flieger. Oh mein Gott, du bist mit dem Endgegner, mit dem Boss, der Boss, Gottes Willen. Legende. Ja, aber der macht ja also lustig. Also ich bin ja auch selber YouTube-Konsument. Es ist wirklich witzig, dass Weil der genau das ja gerade macht, der ist ja von der Musik eher zurück, will wirklich hier, macht viel so Videos und hängt bei den ganzen Influencern ab und so, das ist richtig witzig. Das heißt,
er ja, und er plant eine Gameshow, kann ich dir jetzt schon sagen. Wollte nicht so viel sagen, hat er irgendwie mit irgendeinem Typen, den die anderen alle kannten, irgendwie schon was abgedreht und ja, aber ich jetzt mal wirklich, warum plant er eine Gameshow? Weil der eine Typ, der krasseste YouTuber der Welt gerade, Mr. Beast, hat halt effektiv auch eine Gameshow, weißt du?
Ja,
und, ja. Und das ist das Befruchten, was du wahrscheinlich meinst.
Ja, und das ist okay, das wird jetzt nicht zu negativ rüberkommen, aber am Ende ist es sowieso so, du kannst genau das Video kopieren, das ist wurscht, weil die Leute gucken, also da geht es ja manchmal wirklich um, wie ist es aufgearbeitet, wie magst du oder bringst der die Person rüber, wie kameratauglich ist der die Person. Und da kannst du fünf Leute nehmen, die machen alle denselben Inhalt und der eine hat irgendwie 6 Millionen Views und der andere hat irgendwie 100. Also unter Algorithmus und spielt natürlich auch alles rein. Also sehr vielschichtiges Thema, spannend. Ich bin ja da eher sehr säumig, Tatjana macht es relativ fleißig noch. Und das muss man auch natürlich, steht auch auf unserer Agenda, dass das wieder ein bisschen regelmäßiger für mich zumindest wird.
Building the Clinic.
Ja, im Prinzip hätte man das natürlich, noch mehr, aber ja, weißt du,
ich hatte es auch probiert, hatte auch Idee, dass ja, ich das irgendwie podcastmäßig irgendwie probiere zu begleiten, aber ehrlich, es gibt so Phasen, dass du als normaler Mensch keine Zeit, und ich meine, wenn du keine Familie hast,
das wollte Kinder, ich auch gerade sagen, ist schon was
ja, anderes. Das muss man ja auch mal klar sagen, weil man hat immer das Gefühl, dass das alles so easy beasy bist. Das ist richtiger Pain in the ass alles.
Ja, klar, das ist ja absolut. Also gerade Kinder sind also ja. Und was auch ist, finde ich auch, deshalb finde ich auch bei manchen fühlt sich ja dann also oder andersrum. Ich finde, das muss auch immer zu dir passen. Das muss authentisch sein und das ist zwar so ein inflationär verwendeter Begriff, aber du merkst den Leuten an, ob die, zum Beispiel mittlerweile hat man auch einen Blick dafür lesen, die Leute das vom Teleprompter ab. Wir machen zum Beispiel nie Teleprompter, weil wir die Sachen uns überlegen, das kann der eine, kann man gut oder schlecht finden, aber ich finde dieses so extrem gekünstelte, sag ich jetzt mal, wenn du dir alles aufschreibst, du liest das nur ab, mittlerweile siehst du das ja auch bei Garmin, wir haben letztens Germany's Next Topmodel geguckt, so parallel. Während wir uns unterhalten haben, lief das irgendwie. Und da habe ich dann geguckt, da habe ich auch gesehen, dass die halt voll abliest. Selbst weil es war wirklich sowas wie, ja, der Villa gibt es irgendwie Äpfel, das ist mir total wichtig, dass es Obst gibt. Also so Bananenmüll, den die da halt ablesen. Und so siehst du das auch bei anderen. Und um den Bogen zu spannen, wir hätten ja, zum Teil haben wir es ja auch gefilmt jetzt schon, so ein paar Sachen, aber auch mehr für uns. So, wie sieht's vorher aus, wie sieht's jetzt aus, wenn die Wände stehen, wie sieht's dann aus? Aber wir haben ja ein paar Baubesprechungen. Wir hatten zum Beispiel Baubesprechungen. Und da haben wir echt überlegt mit unserer Kollegin, die Social Media macht, hey, wollen wir da das nicht begleiten? Dann haben wir gesagt, nee, ich will doch nicht den Leuten irgendwie mit der Kamera im Gesicht rumfummeln, wenn wir irgendwelche wichtigen Sachen, das ist doch für normale Menschen, die jetzt nicht 24/7 Social Media machen, die denken, du bist nicht ganz sauber. Also, und die wollen das auch nicht. Nee.
Eine kleine 360-Grad-Kamera in der Mitte und einfach auf offener nehmen drücken und mal schauen, was draus wird.
Ja, ja, ich meine, man kann das schon machen und so. Und dann sage ich mal, wenn das wenn du das auch für dich geil findest, es gibt ja auch viele, also Insta-Accounts auch, wo du dann von ich stehe früh auf und schmier mir ein Brot zu, ich fahre in die Praxis zu, ich, keine Ahnung, lustige Sache, einer hat Müll nicht rausgebracht, den ganzen Tag da festhalten, das musst du ja auch wollen, so. Und
das. Nee, das sind immer die Instagram-Accounts, die ich dann irgendwann nicht mehr folge. Das ist mir auch zu anstrengend, wenn die immer zu jedem Zeitpunkt eine Story haben.
Ich weiß ja gar nicht viel, weil ich finde auch, ich bin eher komplett, also wir machen ja schon viel Social Media, aber ich bin für mich selber schon, dass ich eher mal gucke, wie kann ich so detoxen, sage ich jetzt mal, weil es ist schon was anderes, einen Moment zu erleben, einfach so, wie der Moment ist. Und nicht noch fünfmal mit der Kamera da drauf und ich filme mich selber und ich filme die anderen, einfach in dem Moment sein und die gerade wieder Thema Kinder. Die das bisschen Zeit, was du irgendwie mit allen hast, da will ich nicht noch 5 Stunden lang irgendwas filmen, irgendwo, kein Bock, ich will einfach auch mal, also weißt du, willst ja dein Leben auch so genießen, wie es ist und nicht durch die Handykamera reinziehen. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung und das ist doch, wie gesagt, vollkommen wertungsfrei und das kann jeder so handhaben, wie er will, aber so ist es für uns, deshalb ist da teilweise, könnte man da viel, viel mehr machen und wäre sicherlich auch spannend teilweise oder auch nicht, aber ja, man muss das auch mal fühlen und manchmal fühle ich das aber auch nicht. So,
So aber Jöran, Märztermine. Gibt es da irgendwas, wo du dabei sein wirst? Zum Beispiel in Köln?
Ja, ich bin auf der IES natürlich, man muss gerade gucken, ich bin auf der IES, genau, auf jeden Fall, da wollen wir auch noch mal ein paar Sachen angucken, dann wäre ich eigentlich gewesen auf dem Spring Break, aber das ist jetzt einfach dann too much gewesen und ich bin in Hamburg wieder für mit Klapsor, da war ich ja jetzt auch das erste Mal. Weiß nicht, ob das jetzt noch einen Rahmen sprengt, aber das kann ich ja mal kurz feedbacken.
Also nur bei der Spring Break, sehr schade, dass du nicht da bist,
Ja,
denn ich bin diesmal da.
ich wollte gerade sagen, der beste Referent ist da. Birki ist auch da, habe ich gesehen. Das wäre schon echt
Ja.
eine coole Nummer gewesen.
Dann bin ich ja auch bei der DGT-Frühjahrestagung an der ACTA,
Ja,
die auch im März ist.
schaffe ich auch nicht. Ja.
Ja. Und IDS werde ich auch die ganze Woche sein. Aber tatsächlich interessiert mich sehr, wie Klapdoor in Hamburg war. Deshalb, go for it. Zeit spielt hier keine Rolle.
Also, Klapdoor muss man sagen. Chapeau, muss ich wirklich sagen. Im Sinne von, das ist schon echt stimmig, weil. Also die erstmal so von dem, was vermittelt wurde, war sehr erkenntnisreich, sehr viel, aber nettes Miteinander war noch. Also einige Kollegen, die man jetzt so über Insta, sage ich mal, kannte, oder eigentlich nur einer, der Philipp, das war dann irgendwie lustig, dass man die dann wieder getroffen hat oder das erste Mal dann da live gesehen hat und sich mit denen gut unterhalten hat. Aber ich fand, also die Aufarbeitung war gut, der Rahmen, und was ich aber besonders gut fand, war, dass der Rahmen so stimmig war. Also das hört sich jetzt total doof an, aber irgendwie mittlerweile finde ich bei einer Vorbereitung, was wir vorhin mit dem Essen hatten, ich finde halt. Weißt du, zum Beispiel Tatjana hat den Paro-Master gemacht. Und da gab es nicht mal Essen. Da sitzt du von früh bis abends drinnen und da gibt es nicht mal Essen. So. Und da denke ich mir so, ihr könnt ja alle googeln, was das Ding da kostet. Da denke ich so, fühle ich jetzt nicht. So. Und da war es jetzt, ich mache nicht eine Fortbildung wegen des Essens, aber das war so, das macht ja, das bringt ja ein Bild. So, weißt du, du hast ein schönes Hotel, wo du, geht schon mal los, dass du ordentlichen Kaffee hast in den Pausen. Da hast du ordentliches Essen, da kannst du ruhig schlafen abends. Du kriegst. Das haben die auch total cool gemacht. Du kriegst zum Beispiel von Leuchtturm hast du so ein Heft zum Mitschreiben bekommen, wo dein Name eingekreist ist. Also so Details, so. Das haben die schon echt sehr, sehr, sehr gut gemacht, muss man echt. Also war ich sehr, sehr positiv überrascht. Oder dann, sie haben zum Beispiel ein Buch geschenkt bekommen oder so. Also einfach so Kleinigkeiten, wo du sagst, dass die echt da gut mitgedacht haben und was natürlich, aber da muss man halt dann Bock haben, aber klar, die Leute, die da sind, machen das. Dieses ganze Praxis-Zahlen-Thema war natürlich sehr aufschlussreich, ja. Also da habe ich danach natürlich mich direkt rangegeben, welcher Zahlen eigentlich auch mag. Habe mich direkt hier an Excel-Tabellen gesetzt und habe da quer gerechnet und hochgerechnet und links und unten und oben. Und das war schon ein cooler Start. Und ich bin auf jeden Fall, freue mich schon. Nächste Woche ist das nächste Modul. Und da freue ich mich schon echt sehr. Ja. Und auch eben von diesem Setup, was du miteinander hast. Also da war zum Beispiel auch, dass du danach miteinander essen gehst, dich noch weiter unterhältst. Und echt, die kamen alle von überall her, Altersstruktur total unterschiedlich, aber war echt sehr, sehr nett, sehr. Sehr cool und ich freue mich auf alle weiteren Module und denke, das wird zumindest in diesem Praxisleitungskontext, Führungskontext, wird einem das viel, viel weiterhelfen, auf jeden Fall.
Die müssen mal irgendwie so eine Mini-Veranstaltung für Mini-Praxen machen.
Naja, das war ja auch eine Erkenntnis, aber das wusstest du eh schon, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal, dass diese kleine, ne, dass da, also diese, was die Stadium-Rüttelplatte, also alles bis 20 ist okay, ganz, also ganz knapp, unter 20 eigentlich. Ist eigentlich super und darüber ist halt, muss dann eigentlich wieder viel größer werden, damit das irgendwie ja, sich Aufwand und so alles nutzt, rentiert, sag ich mal so.
Ich würde ja sogar sagen, eigentlich Zahnarztpraxis unter 10 Leuten wegen Kündigungsschutz ist.
Ja, das Ding ist, ehrlicherweise bei dem Personalmangel ist ja, da ist ja mit Kündigung immer schon so ein Thema, aber ja.
Ja, klar, ich meine, das ist gerade so, aber das ist so einer der wenigen interessanten Aspekte.
Naja, und es ist natürlich, das war auch spannend, weil alle natürlich dasselbe gefühlt dann teilweise als Problem hatten oder die Themen. Weil es sind ja viele Menschen, also es ist ja People-Business, wo wir sind. Und heutzutage kannst du ja nicht mehr, was ja auch gut ist, so führen, dass du einfach sagst, hier, so du, hier, mach mal und wehe, du machst nicht. Also nicht, dass ich das möchte, aber heute ist ja viel so, es ist ja sehr viel flache Hierarchien und viel mehr, ne, auch auf der persönlichen Ebene, aber je mehr Leute du hast und wenn du das ernst meinst, das ist ja doch einfach anstrengend. Also ich meine, wir schon jetzt bei 24. Also Tatjana und ich wissen schon von den meisten, wer trennt sich, bei wem stört, ist gerade der Hund gestorben, wer will umziehen, keine Ahnung, wer hatte letztens, hat sich übergeben. Diesen ganzen Kram weißt du halt, aber das ist schon bei, also je mehr Leute das werden, das ist schon, muss man irgendwie mal Wege finden, wie man das vielleicht anders lösen kann, wenn man jetzt auch größer wird, damit das irgendwie zwar nicht das Persönliche verliert, aber dass du weitermachst. Also, kannst du gar nicht abbilden. Und das war schon spannend, dass das bei vielen anderen auch so war. Das fand ich schon cool.
Jetzt so ein Beichtstuhl, den du in deiner Praxis hast. Oh.
Genau. Ein extra Zimmer, hast du noch nicht erwähnt? Wir haben ein Beichtzimmer und eine Mini-Dental Church. Da kann man dann seine Sünden beichten, wenn man ohne Koffer dann behandelt hat. Also, Luna, du da.
Du. Du. Ja, ja, ich muss, also Jöran, meine Beicht, ich musste tatsächlich letztens 21 Uhr eine volle Pulpotomie von einem frakturierten Frontzahn subgingival ohne Kofferdamm machen.
Ich habe das letztens so ähnlich bei einem auch ganz lieben Patienten, unterer Siebener, so ein blöder unter einer Zahnarztfüllung, so Füllung, so ein Defekt, da wollte ich erst Kofferdamm, alles Mögliche legen, dann war das da raus, das war so tief, musste gefühlt erstmal irgendwie eine Tonne Gingiva weg elektrotomieren. Und da war nichts, da habe ich einfach auch dann Biodentin, da war ich froh, dass ich hier diese tollen Rüttler hatte, da tonnenweise Biodentin draufgeschüttet und jetzt kommt er noch zur Kontrolle. Aber da habe ich auch gedacht, oh Mann, ey, da fühlst du dich ja gleich richtig schmutzig, wenn du nicht einen Kofferdamm legen kannst, ne?
Bei mir war es so, dass ich froh war, dass das Zahnfleisch danach gut ist. Ich habe nämlich alle Tricks an Blutstillung auf den Patienten gehauen. Alle.
Ja, gut. Sehr schön.
Ja. Nee, tatsächlich in dem externen Resorptionswebinar war Trichloressigsäure auch nochmal ein Thema.
Echt? Aber als Empfehlung oder nicht?
Nee. Nee, eher tatsächlich als Empfehlung.
Echt? Krass, weil das, okay, krass. Spannend.
Also im Prinzip, das Krasse ist ja so, wenn ich von Trichloressigsäure spreche, spreche ich von 35-prozentiger. Wenn die von Trichloessigsäure sprechen, rechnen die von 90%.
Ach, ja. Heiliger, okay.
Und das ist nochmal ein Unterschied.
Okay.
Und effektiv würde ich gerne mal rausfinden, woher dieses Image in Deutschland kommt, dass die irgendwie super krass schlecht ist. Ja. Denn das ist ja etwas, was in Schweden und in Australien so Standard ist bei einer Zahnarztfüllung. Ich mache eine Zahnarztfüllung, davor gehe ich ein bisschen mit Trichloessigsäure über den Bereich raus. Deshalb gibt es da Studien zu dem Thema, ist das Schmelzätzmuster vergleichbar mit Phosphorsäure oder muss ich nochmal mit Phosphorsäure rübergehen? Mhm. Ja. Effektiv ist, du brauchst du nicht. Du könntest also auch den Schmelz noch mit Trichloessigsäure ätzen und dann machst du noch die Blutung weg, koagulierst es und that's it. Und ich sag mal so, ich habe eine gewisse Erfahrung damit und man muss sich da keine Sorgen machen. Ja? Und ich sag mal, bei einer externen Resorption, wenn es richtig blutet, dann brauchst du etwas, was Power muss. Dann kannst du mit Aluminiumchlorid gerne mal anfangen oder Eisen.
Ich würde sagen, da nehme ich mein Alustat-Gel und dann geht's aber ab.
Und dann kannst du, glaube ich, auch noch mit Kochsalz gleich mit Blutstillung.
Mit Spucke.
Ja. Ich meine, das erste Webinar ist ja erst durch und der Viet meinte direkt so, ja, man muss schon vorsichtig sein, dass man kontrolliert, wo das hinfließt, ja, und es sind eigentlich Sachen, die logisch sind. Also wenn du ein riesiges Portal of Exit hast, das dann über eine gewisse Größe überschritten hat, dann ist es vielleicht jetzt nicht mehr die beste Idee, damit zu arbeiten. Aber er persönlich hatte jetzt auch noch keine Geschichten parat, dass dann irgendwas Schlechtes passiert war. Und das Beste war ja, dass ich irgendwann mal so in so einem Stammtisch-Setting, in so einem After-Fortbildungs-Setting saß und der einer meinte, wie, du trinkst nicht die Faden mit Trichloessigsäure? Ich dachte, das hättest du mir erzählt. Ich so, und funktioniert das denn? Ja, ja, das funktioniert gut, aber das Zahnfleisch sieht halt ein paar Tage richtig hässlich aus.
Oh je.
Oh, und da siehst du einfach mal, also ist genauso wie Dichlormethan oder Trichlormethan, also Chloroform, was er auch in manchen Ländern so standardmäßig benutzt wird. Hier Revision, zack, Lösungsmittel, wupp, rein, raus, that's it. Ja, in Deutschland ist das ja, kann man das ja mittlerweile wieder kaufen als Zahnarzt,
problemlos.
Ja, das nennt sich Speikoform und die Idee dahinter ist, dass wenn du mit der SF arbeitest, dass du dann die Gutta-Percha anlösen kannst, damit du dann so einen Abdruck von Apikal machst und weil das ja so anatomisch aufbereitet und das ein anderes Konzept ist. Ja, deshalb habe ich es mir auch gekauft. Und aber ist reine Spielerei. Ich habe es jetzt noch nicht so krass so Thomas Lang-Style ausprobiert oder Erfahrung damit. Ja, der macht es ja so, dass er dann sogar irgendwie so ein paar Fläschchen sich geholt hat, da immer einen Teil des Chloroforms reinmacht, dann darüber Wasser, damit es dann auch nicht entweichen kann. Und dann hat er dann immer einen Bereich, wo das Gutta-Percha dann reinmacht. Und dann sieht er halt, packt er das immer in die Phase, dass die Spitze wirklich nur im Chloroform ist, damit nur die Spitze angeweicht ist. Und dann macht er seinen Abdruck und ist schon witzig. Aber Thomas macht ja auch nur ein Röntgenbild zum Abschluss. Da bin ich noch nicht, also muss ich klar sagen. Also,
wie eins vorher und eins zum Schluss? Nee.
Der hat ein DVT am Anfang und dann macht er das WF-Bild als Zahn, wenn er fertig ist. Ja.
Wow.
Macht jetzt keine Messaufnahmen oder sowas. Seine Kollegen in der Praxis machen teilweise die Messaufnahmen, aber er sagt, braucht er nicht.
Okay. Ja, so ist jeder anders, ne?
Ja, ja.
Also ich bin auch eher, das habe ich jetzt durch die ganzen Spezi-Sachen. Ist natürlich krass, diese unendliche Röntgenbilder, die ich jetzt da mache, das ist schon manchmal, wo ich denke, so, weil, sind wir ehrlich, also weiß ich nicht, vielleicht liegt es an mir, aber als ob da, ich habe nicht jede Messaufnahme. Also kann mir niemand erzählen, dass das nur jetzt ein exklusives Thema ist, was ich jetzt da irgendwie hätte. Aber ja, Aber so ja. Nur eins am Ende, das wäre auch zu krass. Also da, das
wäre. Ja, ich sag mal, es gibt immer alle Extreme. Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass die normale Messaufnahme mit Nadeln dir irgendwas bringt, außer dass du dann irgendwie das mit dem Röntgenbild gar nichts mehr verdienst, weil du die ganzen Endofallen danach ja die Handfallen nicht nochmal irgendwie verwenden kannst, wenn du es richtig machst.
Das stimmt. Ja, absolut.
Ja, muss man mal böse sagen. Ja. Und ob das Ding noch apikal so eine kleine Mini-Krümmung macht oder nicht, so ey.
Ja, das ist ehrlicherweise ein Thema, da könntest du wahrscheinlich mit den Entscheidungsträgern, wobei das wäre eigentlich nicht so eine richtige Diskussion mit denen, aber du könntest natürlich vorzüglich darüber diskutieren und ich sag mal, ich habe da natürlich auch die eine oder andere, wenn man sagen, Dissonanz zwischen das, was, also, oder andersrum, ich denke, dieses Thema mit so wie es Thomas macht, ist vielleicht sehr, sehr extrem, aber so dieses, dass man nur eine Mess- oder Masterpoint, ich glaube, das ist schon in den meisten Fällen, wird das so, glaube ich, gemacht.
Also ist bei mir so, ich habe ja in der Regel ein DVT zur Verfügung, sodass in meinen Augen die klassische Nadelmessaufnahme keinen Sinn macht. In meinen Augen macht schon für mich eine Mastercone-Aufnahme Sinn, um wirklich zu checken, ist das wirklich so, wie ich das gerne hätte. Also quasi die Generalprobe. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich dann einfach bloß hier die Wurzelfüllungsaufnahme mache, bevor ich es endodontisch verschließe, so nach dem Motto. Ja, und wenn da was schief geht, das hast du halt Stress, da musst du da irgendwie was neu machen und das willst du nicht. Und wenn du vielleicht auch mal einen anderen Zieler verwendest, willst du auch vorher wissen, wie das aussieht und da ein bisschen Erfahrung sammeln. Und tatsächlich ist es ja auch manchmal so, dass trotzdem da auch gerne mal was an der Spitze abknicken kann und plötzlich du siehst, dass die Wurzelfüllungsaufnahme nicht so aussieht wie deine Mastercone und dann weißt du auch direkt so, okay, da können wir dann nochmal jetzt was ändern. Ja, und das finde ich eigentlich ganz gut. Und das Lustige, ich habe letztens mal nachgeguckt, wie viele Röntgenbilder ich so gemacht habe. Und bei den Zahnfilmen ist es überraschend dreimal mehr als Patienten.
Naja, das ist ja das,
also wirklich.
Ja, irgendwie. Das ist ja bei mir auch so jetzt dann. Aber wobei ich schon sagen muss, was echt, sage ich immer, seitdem ich das so mache, was schon cool ist, ist logischerweise oder offensichtlicherweise hast du natürlich eine ganz andere Kontrolle. Ne? Also da ist halt. Ja,
meinst du mit den Nadelmessaufnahmen?
Ja, das ist schon so. Hm. Also, das ist schon so, muss ich sagen. Aber ich finde es halt in Summe, da machst du also davor ein Bild. Vielleicht idealerweise sollst du ja teilweise sogar zwei machen, andere Perspektive, aber ein Bild, Messaufnahme, Masterpoint, gut, die lassen dann manche weg, wobei ich mir denke, ja, das will ich dann schon wissen. Downpack, BF. Und jetzt fünf und kann jetzt ja jeder mal überlegen, ob in seiner Praxis immer alle Bilder immer perfekt sind. Bei mir nicht. Das ist schon, das nervt mich eigentlich mehr daran. Das nervt mich. Dieses ewige, wenn du halt dann, wenn gerade, ich meine, ich behandle jetzt, oder wir alle behandeln ja nicht nur Frontzähne, ja. Und dann stehst du da, wo du es gerade haben willst, ist ja eben irgendwie der obere, untere Siebener, irgendwie mesiale Wurzel in irgendeiner Krümmung, da will ich es ja haben. Ich weiß ja nicht, beim Frontzahn bräuchte ich nicht. Und dann, wenn die Bilder dann, oder teilweise, was auch ein Problem bei mir ist, oder weiß ich, wie das andere machen. Oder ich weiß, wie sie es machen. Wenn die Treppöffnung ist, meine Treppöffnung ist bei Molaren oft gar nicht so groß, dass ich problemlos irgendwie da vier Fallen reinkriege. Mhm. Dann muss ich runter, dann muss ich halt teilweise, mache ich dann halt zwei Messaufnahmen. Erst mesial, die beiden, und dann distal und palatinal. Das siehst du zwar dann toll und so, aber ich finde schon, also so das ganze Thema, also ich mache mir jetzt nicht ins Hemd wegen der Strahlenbelastung oder so, aber so in Summe finde ich, das ist einfach ist wirklich sehr, sehr viel, ja. Das ist schon irgendwie.
Nee, der Workflow ist dann einfach doof. Ich meine, du musst dann den Koffer dann ein bisschen aufspannen, die wechseln, im Mikroskop reingucken, dann röntgst du wieder. Selbst wenn das alles im Behandlungszimmer ist, kostet es ja trotzdem Zeit. Ja, ja. Und tatsächlich ist es wirklich jetzt einfacher, wenn die ganzen Daten, die du in der Nadelmessaufnahme hast, aus dem DVT holst. Was auch am Ende, muss man ja mal sagen, präziser ist. Ja,
gut, klar. Ja.
Natürlich sieht das nett aus mit der Nadel, wenn die da einmal durchgeht, aber rein von der Wissenschaft ist es DVT und ELM irgendwie auf einem ähnlichen Niveau, dann kommt irgendwann die Nadelmessaufnahme, wo du halt die komplette Varianz hast und ich sag mal, wenn du dich zu sehr an der Nadelmessaufnahme orientierst, hast du wahrscheinlich auch eher Überinstrumentierung.
Ja, zu 50%, da gibt es eine schöne Studie, die mache ich immer in den Vorträgen. Je weiter nach hinten du kommst, im Frontzahnbereich 0% Überinstrumentierung in der Regel, Prämolar 25% und Molaren 50%. Also wenn du nur Messaufnahmen nehmen würdest, dich nur daran orientieren, willst du bis bei jedem zweiten zu lang. Oh, fuck. Aber ich sag mal, das Argument wiederum derer, die das befürworten, ist dann eher, dass du sagst, okay, du gehst halt mit einer kleinen Pfeile rein, weil du dann so ein Gefühl nochmal kriegst für was, so unter dem Motto, wie ist das jetzt apikal, macht das da jetzt die Krümmung, macht das keine Krümmung, ist das eine S-Kurve? Und dass du danach dann sozusagen die weiteren Schritte anpasst im Pfeilensystem. So, das ist jetzt O-Ton wiederholt.
Jetzt sag mal so, würde ich keinen DVT haben, würde ich das Argument vollkommen verstehen. Aber das impliziert ja so eine kleine DVT-Verteufelung, die ja dann auch manchmal bei manchen Leuten mitschwenkt. So braucht man nicht, wir können das alles mit exzentrischen Aufnahmen alles hinbekommen. Ja, klar, exzentrische Aufnahmen sind super, aber am Ende nimmt es das Raten einfach so krass raus. Ich meine, Jure, du hast früher ohne DVT gearbeitet, ich habe früher ohne DVT gearbeitet. Was wir denn da manchmal gemacht haben mit, wir müssen denn erstmal reingucken und IKD machen, um dann rauszufinden, wie es aussieht und danach die Anatomie erraten, kommt jetzt mit dem Rückbild. Und dieses Raten ist einfach vollkommen vorbei, weißt du? Ja. Da weiß ich dann halt vorher, ob es ein C für mich hat, da eine Wurzel, lohnt sich es da zu suchen, ja? Ich meine, wir haben viel krasser früher gesucht, wo es ist. Man könnte jetzt manchmal sagen, da wird man ein bisschen fauler bei dem Suchen, weil es irgendwie unklarer ist. Verstehe ich auch das Argument, aber es ist ja dann irgendwie so, da reden wir dann um die letzten 5%. Und ich sag mal so, diese ganzen Splits, apikal und so weiter, ja, nette Sache. Aber die werden von den Leuten dann auch nur noch reingesquirtet.
Da haben wir es wieder. Naja, oh Mann. Tiefes Thema hier Boah, Kreis. Jetzt guck mal, 1:15 schon, meine Herren.
Achso, ich arbeite jetzt hab meine 2 Monate mit SRF.
Ja.
Und sag mal so, am Anfang war ich natürlich euphorischer, aber es ist jetzt nicht so, dass meine Wurzelfüllungen krass anders aussehen. Ja, genauso selber Effekt, wie als du mit dem Laser angefangen hast. Ist jetzt auch nicht, dass du mehr Seitenkanäle hast.
Ja, am Anfang die ersten Wochen schon irgendwie. Jetzt mittlerweile ich finde Laser immer noch geil, dass ich mache, muss ich sagen. Ich möchte nicht mehr.
Ich meine, SRF ist ja Laser für Arme.
Ja, gut. Ja. Ja, aber es ist auch lustig, wenn ich überlege, das habe ich auch bei dieser Fallvorstellung gedacht. War so witzig, das schreibst du dann auf, was dein Abschlussprotokoll ist. Da steht dann, da habe ich gedacht, ja, ich habe halt, also, aber es ist auch so: Ultraschallaktivierung, Schallaktivierung, Laseraktivierung. Eigentlich so. Wahrscheinlich am Ende bei dem, was ich desinfiziere, wahrscheinlich auch relativ wumpe, was ich da eigentlich aufbereite. Ja? Also in der Summe meine ich jetzt, weißt du, weil es ist ja wirklich.
Ich meine, eigentlich könnte man dann sagen, dass du vielleicht irgendwas rausnimmst. Und ich überlege ja tatsächlich, die Schallaktivierung rauszunehmen. Denn wenn man es rein ökonomisch mal betrachtet,
ja,
der Eddie, der ist mittlerweile irgendwie bei fast 5 Euro, ist ein Einmalprodukt. Und alle, und du kannst es, ist immer noch nicht teuer genug, damit es wirklich problemlos, nennen wir es mal problemlos, als Material berechnen kannst. Ja?
Absolut.
Und das ist scheiße. Während so eine Ultraschallnadel, die kostet nicht mehr 120 Euro wie früher, sondern eher 20, halten ewig.
Ja.
Ja? No-brainer. Und wenn du dann noch was hast wie SF oder Laser, sagen wir auch einfach, hält ewig.
Hält er wirklich. Also ich kenne jetzt natürlich nur den Fomorita, aber diese Spitzen, also oder die Fasern, die sind super teuer. Aber die halten echt, also außer, da musst du echt gucken, Lagerung, wie lagerst du das Ding, wer läuft da rum? Und also am Anfang, natürlich gefühlt dritter Tag, ist erstmal jemand dran gelatscht, ja. 300 Euro weg.
Immer wenn ich einen Vortrag über Laser höre, frage ich das immer als erstes so, wie lange hält deine Faser?
Ewig.
Und dann kommen manchmal interessante Antworten. Ja, ich habe den erst seit 2 Monaten.
Okay. Die halten wirklich lange, also die sind wirklich robust, also je dicker, du hast ja verschiedene, du hast ja so eine dicke, die du eher nur im Carbon nimmst und dann so eine sehr dünne, wo du wirklich in die Kalene reingehst und natürlich die dickere ist halt noch robuster, ja. Nö, das ist echt, habe ich auch nicht so geglaubt, aber der ist auch so, ich habe den ja jetzt auch, über ein Jahr, der ist auch wartungsfrei, also Mogita ist da schon geil. Ja,
ich sag mal, es gibt da andere, da wenn da dieser Tipp-Sweeps-Kopf kaputt ist, dann heulst du einmal. Und über Wartung müssen wir uns ja nicht unterhalten bei Lasern, da kann es auch sehr teuer werden, habe ich gehört.
Ich habe wir haben gemeinsam einen Bekannten, der hat auch einen Laser von einer anderen Firma, der seitdem er das hat, ist er nur zur Reparatur. Dauernd ist dann dieser Spiegelkopf irgendwie kaputt oder verdreckt oder weiß der Geier, geht nicht, Wartung, dann zwischenzeitlich hat die Firma den Vertrieb gewechselt, also komplett Katastrophe.
Das ist wie so ein Tesla heutzutage.
Quasi.
Ja, nee, aber tatsächlich, ich habe ja letztens, also in dem SRF-System gibt es ja 3 Pfeilenarten, 1,5 mm Durchmesser, 2 mm Durchmesser und 3 mm Durchmesser. Und ich hatte jetzt tatsächlich in kurzer Zeit zum ersten Mal 2 3 mm Fälle. Ja,
Frontzahn.
habe ich dann echt so ein Ding in Frontzahn reingemacht. Ja, und das andere Ding war ein palatinaler Kanal, wo ich einfach gesehen habe, also ich kriege mit allen Tricks irgendwie da noch so viele WF-Reste, die ich da nicht wegbekommen habe. Und dann habe ich da eine 3-0er reingemacht und die damit rausbekommen. Ja,
Aber
und
geil.
manchmal ist es ja so, du siehst die ja so ein bisschen, aber es ist echt schwierig, die zu entfernen. Da wünschst du dir dann die ISO 100-Pfeile, die einfach alles
Na,
wegmacht.
ich fummel dann halt stundenlang mit der, was mit dem Gutter Remover von Terauchi, mit dem fummel ich dann rum.
Ja, ich meine, das sind ja die Handinstrumente. Das ist ganz gut, aber es ist ja. Ich finde den besser, wenn man wirklich apikal was sieht, was dann irgendwie dann rumschwimmt, dass du damit was stocherst. Aber um wirklich von den Wänden das wegzubekommen,
Musst du gucken.
dafür ist dann die Spitze ein Tick zu weich. Ja? Ich habe ja auch die alten Dinger von Kohler Medizintechnik, wo irgendwie auch das eine Instrument 100 € kostet oder so. Die haben ein bisschen mehr Steifigkeit. Bloß wenn du natürlich einfach nur auf dem Röntgenbild siehst, da ist noch viel, ja, dann kannst du ewig da rumkratzen mit so einem Instrument.
Ja,
Ja?
das stimmt.
Und das ist schon ätzend. Ich weiß nicht, ob der Laser das alles weggelasert hätte.
Nö, aber wenn es so locker ist, so, kriegst du schon gut auch Sachen damit weg. Also das fand ich auch überraschend positiv.
Ja, und ich muss sagen, mir ist noch keine SRF-Pfeile katastrophal gebrochen.
Sehr gut, wobei die würden wahrscheinlich auch ganz gut rausgehen, oder? Wenn sie.
Ja, die sollten gut rausgehen, aber sieht trotzdem mal scheiße aus auf dem
Ja,
Rücken.
klar.
Ja, ich meine, die Worst Case ist es ja immer da, wo du es nicht haben
Na
willst.
klar, ja, das stimmt.
Ja, apikal irgendwie,
Ja,
ja.
das stimmt.
Ja, aber Instrumententfernung, da können wir ja nächstes Mal noch drüber reden.
Ja, wenn du deinen Kurs gehabt hast beim Obermeister aus Japan.
Ja, da bin ich. Also tatsächlich ist es so, wurde ich ja auch gefragt, willst du den Advanced machen oder den Basic Removal? Und dann so nach dem Motto, wie erfahren bist du denn? Und ich so, naja, okay, ich habe schon alle Spielzeuge, die es so gibt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das gerne mache, ja.
Geht
Ja,
billig.
aber dann meinten die so, nee, dann mach mal lieber den Advanced. Und da geht es um Non-Visible File Removal. Wuhu!
Aber das ist so krass. Da gibt es ja auch die Videos von dem. Die sind ja schon crazy, was der da in diese Kanäle reinschrubbt. Da denke ich mir so, boah, das musst du auch echt erstmal, da musst du auch erstmal die Cojones haben, dass du da irgendwie eine, was, 60er, irgendwas da voll rotierend reingibst bei 2000 Umdrehungen oder was der da macht. Das ist schon auch krass. Aber hey, es funktioniert ja. Also, alles
Ja,
gut.
er hat jetzt irgendwie so ein neues Lubrication-Ding, was er gerade ein bisschen gepusht, ohne zu sagen, was es ist. Da bin ich mal gespannt, ob ich das dann rausfinde.
Ja, irgendein nettes Öl aus der japanischen Küche. Soy-Öl war ja,
Ja. Ja. Ja,
Soybean
Soybean Oil. Ich meine, Soybean Oil war ja noch das harmlose Zeug, muss man
Oil
dazu sagen.
war
Ja. Er hat ja dann irgendwie Motor teilweise genommen, damit es besser rausgeht.
Okay.
Ja. Ja, aber tatsächlich einer der Tipps, ein ganz simpler Tipp von ihm, hat mir schon viel geholfen, und zwar, dass das Wurzelfragment muss die Chance haben, bis nach oben zu schwimmen. Deshalb musst du den ganzen Kanal bis zum Eingang, also nicht nur zum Eingang, also bis zur Treppenöffnung fluten mit dem Zeug und dann anfangen zu aktivieren. Ja, und es stimmt tatsächlich.
Naja, gut, ja, aber das, klar, der bricht das schon gut runter, ne? Muss man auch sagen.
Ja. Gut, lieber Jöran, es war mir eine Freude.
Dito, Dito. Ich werde jetzt auch direkt ins Bett hüpfen. Natürlich nicht vergessen, die Zahnseide zu nehmen. Ist ja klar. Nochmal schön flossen. Und
Also,
dann.
ich habe mir schon längst die Zähne geputzt, Jöran.
Nee, ich muss mal frisch ins Bett. Ich werde jetzt nochmal schön durch alle Zwischenräume und dann heißt es
Also, ich bin ja
gute
jetzt
Nacht.
im Alpha-Programm von Kollegah.
Genau. Nee, du hast doch gesagt, die Boss-Transformation.
Nee, ich habe mir bloß ein paar Storys von angucken und dann alle Alpha neue Newsletters raus. Ich so, ach so, stimmt, da
Mega.
war ja das.
Siehst du,
Ja.
das ist genau, wir machen sowas auch für Endo. Alpha Endo, verstehst du?
Alpha Endo.
Die Boss-Endo-Transformation. Meldet euch
Boss
an. Kommt
Endo.
in die WhatsApp-Gruppe, Leute.
Gibt es nicht einen Endo-Boss auf Instagram?
Nee, aber jetzt wahrscheinlich schon. Jetzt, wo man
Na okay, du machst Boss Endo, ich mach Boss Pulpotomie.
So läuft's. Deal. Deal.
Ja.
Sehr schön, dann machen wir's. Boah, ich
Und die
geh ins Bett.
Initiierung ist Ende des Jahres in Leipzig. Sei
Da ist
dabei.
alles, da ist ein großer Zusammentreff, so machen wir's. 50 Leute können rein, wir haben auch noch Platz.
Also, mach's gut.
Du auch. Gute Nacht.